Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Raccoon City Tours. Sehen Sie die größten Attraktionen von Raccoon City. Sie werden von einem erfahrenen Team aus Stars Tourguides geführt. Waffen- oder Zombie-Virus-Impfungen nicht im Preis inbegriffen.
Also gerade gesagt, Resident Evil Apocalypse ist kein großes Kunstwerk.
Das ist jetzt ein Hot Take, das stimmt.
Das ist so eine Erfindung von dem komischen Han Solo-Film. Nur weil du gestern Elden Ehrenreich in Oppenheimer gesehen hast, gilt das nicht. Franchises, die du nicht guckst.
Ach so, Marvel, kack. Scarlett Johansson ist ein Mensch.
Die besten Steine sind Lego und was anderes schaue ich nicht. Also es gab halt so einen Aufruf, einen offenen Brief von vor allem alten weißen Männern. Ich meine natürlich führenden Experten auf dem Feld der KI. Voll gepackt mit Hot Takes, diese Folge. Ghost in the Shell ist einfach einer meiner Lieblingsfilme und aus meiner Sicht der beste Film, der mit KI zusammenhängt.
Wie findest du denn die Leistung von Scarlett Johansson in dem Film?
Jetzt träume ich nicht, Daniel.
Earthcamp? Individual with unknown birthday.
Boah, Daniel, ey. Das ist so blöde.
Der hottest Take kommt zum Schluss.
Spricht Daniel. Wir haben Ende August mittlerweile, wir haben seit langer Zeit nichts mehr aufgenommen, denn Christian und ich, wir waren im Urlaub, wir haben die belgische Küste mit der Küstentram, der Kusttram unsicher gemacht, unter anderem, aber hier ist ja nicht der Podcast, wo wir über Daniels Urlaub reden, das könnt ihr demnächst bei einem Gastspiel von mir in einem anderen Podcast hören, sondern hier spreche ich mit interessanten Menschen über tolle Filme und die besagte Christiane ist nicht nur hier, sondern es ist noch jemand anders hier, der noch nie da war. Und da frage ich, hallo du da drüben, wer bist denn du?
Ja, hi Daniel, hallo Christiane, ich bin Benjamin und ich bin hier, um mit euch unverbindlich über KI zu sprechen.
Sehr schön. Und Benjamin, woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich denn kennen?
Das Wahrscheinlichste ist gar nicht so wirklich, weil ich keine eigenen Podcast oder Formate so richtig habe. Ich bin gerne zu Gast, zum Beispiel bei der Wendeltreppe ins Nichts. Habt ihr auch ein kleines Fanprojekt namens Treppenstatz, das statistische Auswertung über die Wendeltreppe ins Nichts macht. Und sonst war ich auch schon mal bei den Science Sheroes zu Gast. Auch ein tolles Format, das ich empfehle.
Ja, ja, ich glaube, das ist hier auch appreciated, das Format, nicht nur durch mich in der Wohnung.
Aber wie kommt es denn dazu, dass du diesen Statistik-Fan-Account zu der Wendeltreppe nichts, das ist ja die Filmrezension-Quizshow und dazu erhebst du oder machst du immer krasse statistische Auswertung. Wie kamst du auf die Idee und woher hast du die Skills dazu?
Auf die Idee kam ich, weil ich mir selber einfach, wenn ich so Sachen höre, statistische Fragen stellte, zum Beispiel, was würde denn wirklich dabei helfen, Treppen richtig zu erraten? Würde es mir helfen, mehr Filme rauszuballern oder lieber so selber im Kopf nachzudenken und dann vielleicht, wenn man sich sicher ist, zu raten? Weil man gibt ja auch immer anderen Hinweise, insbesondere wenn man Filme nur umschreibt, erlebnisfrei erfunden. Und die Skills dazu habe ich dann, und deshalb habe ich dann angefangen, diese Statistiken Analysen zu machen. Ich habe aber auch gemerkt, dass es eigentlich ein tolles Wissenschaftskommunikationsformat ist, weil man dann so einen gemeinsamen Rahmen hat, einen gemeinsamen Datensatz, den alle Lesenden kennen, alle Hörenden kennen. Und man muss dann nur die Methoden eigentlich erklären. Die Daten sind aber allen klar. Naja, und die Skills habe ich dazu, weil ich zufällig Juniorprofessor bin für Wissensrepräsentation und maschinelles Lernen. Da geht es also um so Sachen wie Datenwissenschaft, künstliche Intelligenz. Genau, also beschäftige mich beruflich ein bisschen mit dem Thema und bin da drin.
Ja Mensch, das passt ja wie die Faust aufs Auge für unser heutiges Thema. Du hast es ja auch eben schon mal angedeutet. Was ist denn jetzt aber, das fragen sich jetzt bestimmt alle, die gerade zugehört haben, für den Fall, dass sie mal in der Wendeltreppe ins Nichts zu Gast sind, sollen sie da mehr den Daniel machen, der nie weiß, wie die Filme heißen, sondern immer sehr ausführlich die Filme beschreibt, oder sollen sie lieber sehr still sein und dann einmal der Fechtclub sagen und gewinnen?
Mehr raten ist statistisch gesehen besser. Also wir können natürlich keine kausalen Schlüsse ziehen aus den Daten, aber korrelativ bringt mehr raten mehr. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein bisschen knifflig ist, wenn man die Filme nur umschreiben kann.
Ja, ich habe schon wiederholt auch Protest angemeldet, dass ich einfach für dieses Format nicht geeignet bin. Und ich hoffe, man hat es jetzt eingesehen und wird mich da nicht nochmal einladen.
Nein.
Und habt ihr schon.
Aber ich hatte viel Spaß mit der Folge, Daniel.
Ja, das habe ich von vielen gehört. Ich hatte auch viel Spaß, muss man mal sagen. Aber ihr habt eben schon unsere zweite Gästin heute gehört. Ihr kennt sie, ihr liebt sie. Ich frage trotzdem, hallo du da drüben, wer bist denn du?
Moin Giorno, hier ist Christiane.
Hallo Christiane. Und woher? Aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich denn kennen?
Von der Wendeltreppe ins Nichts zum Beispiel.
Was ist denn die Wendeltreppe ins Nichts?
Ach, das hast du doch gerade schon gesagt. Das ist die Filmrezensions-Podcast-Quiz-Show. Die beste der Welt.
Die beste der Welt, auf jeden Fall. Was ist denn, ihr seid ja auch gerade in einer neuen Staffel.
Ja.
Was können wir da demnächst erwarten?
Die längste Treppe der Welt könnt ihr erwarten. Ja.
Das klingt ja sehr gut, sehr gut. Ich habe euch aber heute hier nicht nur eingeladen, um über eure tollen Internetprojekte zu sprechen, sondern auch, wie wir das hier immer machen, in der ersten Folge der zwei, die wir aufnehmen, um mit euch ein bisschen vorzuplänkeln. Und um das gebührend machen zu können, habe ich Fragen von gutefragen.net, glaube ich. Also gute Fragen rausgesucht. Und zwar Fragen von Menschen, die sich zum Thema künstliche Intelligenz gestellt wurden dort. Denn das, wie gesagt, das wird heute das ein oder andere Mal noch Thema sein. Und da ihr ja Experten auf die eine oder andere Weise dazu seid, möchte ich gerne, dass ihr die beantwortet. Zum Beispiel fragt Fabio, wie kann ich eine AI programmieren? Hey, wie geht das? Und ist es möglich, eine AI zu programmieren, die selber lernt?
Mhm.
Ja, das ist möglich, aber wie, weiß ich nicht.
Genau, jetzt kann man so ein bisschen sich wieder fragen, okay, was reicht denn schon, damit es AI ist, ne? Also ich glaube, die einfachste Art, AI zu programmieren, sodass es streng, also wenn man nur formal ist, die Kriterien erfüllt, ist, wenn du einfach in Python schreibst, Input und dann der Text, was ist dein Name? Also einfach den User nach Input fragst und dann antwortest mit dem Programm, hallo, Dollarname, schön, dich zu treffen, mein Name ist Computer oder so. Weil dann hast du theoretisch schon alle Definitionen von KI erfüllt. Du nimmst sensorische Signale, also den Text des Users auf. Du verarbeitest die irgendwie intern, indem du die Variable abspeicherst und die gibst es wieder zurück in einer angepassten Weise, nämlich indem du den Namen, der dir gesagt wurde, einsetzt. Formal wäre das schon KI. Also Glückwunsch, schon angefangen. Und mit selber lernen, dabei habe ich auch immer so ein technisches Klugscheißer-Gegenbeispiel. Theoretisch kann man selber lernen, so wie wir das im maschinellen Lernen machen, schon indem man einfach einen Mittelwert ausrechnet, weil je nachdem, welche Daten man kriegt, kriegt man immer einen anderen Mittelwert drauf. Es ist also total adaptiv auf die Daten angepasst. Also wenn ihr einen Mittelwert ausrechnen könnt im Programmieren, dann habt ihr auch schon maschinelles Lernen programmiert.
Ja, top. Ich würde sagen, wir haben Fabio geholfen, oder?
Ich glaube, für gute Frage funktioniert reicht. Aber nee, ich finde das eine super Seite. Also ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich da Sachen von lese.
Ja, da werden uns heute noch die ein oder andere gute Frage von dort wird uns begegnen, denke ich mal. Aber Benjamin, ich habe jetzt auch eine Frage, die du, ich weiß nicht, vielleicht könntest du sie auch mit maschinellem Lernen beantworten, aber eigentlich will ich sie mit deiner Kreativität beantwortet bekommen. Nämlich traditionell oder jetzt gar nicht mal so traditionell, sondern erst seit neuestem werden hier die Leute aufgefordert, den Spätfilm in 5 Sätzen zu beschreiben, um Leuten, die hier zum ersten Mal reinhören, mal zu sagen, was das hier eigentlich ist. Magst du uns das präsentieren, bitte?
Okay, also es ist im Kern ist es ein Filmbesprechungspodcast, wo 2 oder mehr Personen miteinander über einen Film sprechen, auf den sie sich geeinigt haben. Aber das Tolle ist halt, diese Filmbesprechung ist dann angereichert dadurch, dass es eine Vorfolge gibt mit allerlei gut vorbereiteten und brillanten Spielen. Und ich glaube, was auch besonders ist an dem Konzept, ist es jetzt nicht so irgendwie groß feuilletonistisch geprägt, würde ich sagen, sondern mehr so, was die Leute selber an dem Film spannend finden. Deshalb kommen jetzt auch nicht irgendwie nur große Kunstwerke, sondern vielleicht auch mal Resident Evil Apocalypse oder so.
Also gerade gesagt, Resident Evil Apocalypse ist kein großes Kunstwerk.
Das ist jetzt ein Hot Take, das stimmt.
Das ist hart. Christiane, hat Benjamin das zutreffend beschrieben, oder?
Absolut, ich stimme in allem zu.
Na gut, dann habe ich eine weitere Frage an euch, und zwar, hört ihr Podcasts?
Ja.
Ja.
Und dann wäre die Frage, gibt es gerade einen Podcast, in dem ihr drinnen steckt, den ihr den HörerInnen empfehlen wollt?
Ja.
Ja.
Ich muss sogar nicht mal auf mein Handy gucken, weil das gerade in der Ladestation ist. Mhm. Also ich bin ja dafür bekannt, dass ich oftmals Podcasts wegbinge. Ich habe irgendwie noch nie so eine richtige Routine entwickelt, dass ich sage, okay, montags den, dienstags den, sondern wenn ich einen gefunden habe, den ich gut finde, dann höre ich alles weg davon. Und das ist gerade der Podcast 001. Das ist ein Podcast über Horror, also Medien im weitesten Sinne, über Filme, Serien, Bücher, Comics, Animes und so weiter. Und da sprechen 2 Leute miteinander, die sich offenbar auch schon lange kennen, über ein Thema, ein Überthema, zu dem sie jeweils ein Werk mitbringen, und dann besprechen sie das und bringen ganz gut rüber, was sie daran fasziniert, und sehen vieles halt auch kritisch und so. Das gefällt mir sehr gut.
Sehr schön. Ich habe ihn schon abonniert, nachdem du mich mehrfach davon dazu gedrängt hast, dass ich das tun soll. Und ja, ich habe es nicht bereut.
Okay, sehr schön.
Benjamin, hast du auch einen Podcast für uns?
Also eine der letzten Sachen, die ich gehört habe, ist natürlich Privatsprache zu Thema Judith Butler. Muss ich mir meistens die Folgen mehrfach anhören, damit ich wirklich allem folgen kann. Aber sonst finde ich auch letztens ganz gut mehr so aus der Unterhaltungsrubrik Too Many Tabs. Das sind so zwei RedakteurInnen. Ich glaube, die sind vom Neo-Magazin. Aber jedenfalls ist dann deren Konzept, sie steigern sich ganz tief in ein Thema rein, zu dem sie dann ganz viele Tabs in ihrem Browser aufmachen und erklären dann ihre jeweilige Obsession und machen dann die Tabs wieder zu.
Sehr schön, interessant. Werde ich auf jeden Fall auch mal reinhören. Und Stichwort Judith Butler, da, ich glaube, das ein oder andere, was wir da in den letzten Wochen, Christian und ich sprechen da über Judith Butlers das Unbehagen der Geschlechter und das ein oder andere, was wir da in den letzten Wochen besprochen haben, das wird heute auch noch mal eine Rolle spielen. Aber dazu später mehr. Christian guckt verwundert, dabei hat sie den Text, auf den ich anspiele, mit mir gemeinsam gelesen.
Ach ja.
Anyway, ich hau auch noch mal einen Podcast raus und zwar, habe ich vorhin Christian auch schon von erzählt, ich habe gerade You're Wrong About gehört, da ging es um so ein absurdes Projekt, den USA in den 40er Jahren irgendwie den normierten Amerikaner zu finden, Norm and Norma. Und bei Männern hatten sie da gute Daten durch die Musterung für den Zweiten Weltkrieg. Bei Frauen haben sie das sich mehr oder weniger imaginiert und dann versucht, eine Frau zu casten, die den Maßen entsprach und waren sehr verwundert, dass das irgendwie die Realität nicht mit ihren Fantasien zusammenpasste. Und das haben die beiden Hostinnen sehr amüsant und informativ rübergebracht, dieses Thema. Das kann ich sehr empfehlen. Dann starten wir in das erste richtige Spiel hier. Habt ihr Lust, mit mir zu spielen?
Ja.
Ja.
Sehr schön. Das ist das Filmschätzquiz. Das hat zuletzt Jan in einer Special-Runde gespielt. Das hat ihm auch so ein paar Punkte gekostet. Er hat ein bisschen weniger Punkte durch eingefahren, hat unter erschwerten Bedingungen trotzdem den dritten Platz in der Gesamtwertung erobert, den er sich jetzt mit Christoph teilt. In der Durchschnittswertung hat er dadurch Punkte zwar verloren, aber dennoch den dritten Platz verteidigen können. Allerdings ist er jetzt dort punktgleich mit Christoph und Marco.
Und wo stehe ich?
Du stehst in der Gesamtwertung auf Platz 1, weit vor allen anderen, weil du sehr oft da bist und ich glaube Durchschnitt 5 oder 6, also da bist du nicht
Boah.
So weit. Da musst du jetzt raushauen, um in der Durchschnittswerte nach oben, aber ich wette, das ist auch statistisch normal, dass man sich da so einem Mittelwert annähert, je öfter man dieses Spiel spielt und deswegen haben natürlich Leute, die einmal hier spielen und dabei dann herausragend gut sind, stehen dann in dieser Durchschnittswertung besonders weit oben. Hm. Während wenn man mehrfach das Spiel spielt, man zwangsläufig sich so ein bisschen irgendwo einpendelt. Ja, das, für alle, die das noch nicht gehört haben, es geht ja um, ihr sucht, sagt mir gleich zwei Zahlen, hinter denen verbirgen sich Namen von Filmen, die ihr miteinander vergleicht in den Kategorien Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Alter des oder der HauptdarstellerIn. Und ja, ihr sagt mir dann jeweils von was ihr glaubt, welcher Film zum Beispiel länger ist. Und wenn ihr da richtig liegt, kriegt ihr einen Punkt. Und zwischendurch gibt's jede Menge Bonuspunkte. Wenn ihr random Filmfacts raushaut, könnt ihr weitere Bonuspunkte bekommen. So hat sich das in letzter Zeit, also zu den Filmen, wenn nicht jetzt hier kommen und sagen, ich weiß, dass Avatar der beste Film aller, also der erfolgreichste Film aller Zeiten war und dann Bonuspunkte wollen, auch wenn Avatar hier gar nicht gefragt ist. Wir werden uns da bestimmt auf was einigen. Habt ihr dazu noch irgendwelche Fragen?
Nö, du sagst immer an, wer antworten soll und so, ne? Weil wir ja zu zweit sind.
Ja, ihr antwortet beide, aber ich sag immer, wer als erstes antworten darf.
Ja, gut.
Mhm. Okay, seid ihr denn auch bereit?
Auf jeden.
Dann Benjamin.
So bereit, wie es nur geht.
Sehr schön. Benjamin, sag mir doch mal eine Zahl.
Zwischen 1 und 50,
genau,
ne?
Zwischen 1 und 50.
14.
Die 14, da haben wir Spider-Man Into the Spider-Verse. Wie heißt der denn auf Deutsch?
Ich glaube, der heißt genauso, aber vielleicht hat er wieder so einen tollen Untertitel, oder?
Dann würde ich nicht fragen, wenn er genauso heißt. Er hat einen,
ach so.
Ich gebe euch sogar noch einen Tipp, er hat auch einen englischen Namen, der
ich glaube, ich weiß es.
Christian, also erstmal Benjamin, willst du einen Tipp geben?
Spider-Man durch das Multiversum oder sowas? Aber das machen die nicht mehr, ne, mit diesen deutschen Titeln.
Nee, das ist kein deutscher Titel. Christiane, hast du es?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich sage Spider-Man A New Universe.
So stimmt das. Sie haben Into the Spider-Verse A New Universe in Deutschland genannt. Warum auch schön. Immer. Das ist dann ein Bonuspunkt für Christiane. Christiane, sag mir mal eine Zahl.
17.
17?
Mhm.
Da haben wir Everything, Everywhere, All at Once. Und da gibt's keinen deutschen Titel. Benjamin, du darfst jetzt die Kategorie aussuchen. Ich sag nochmal Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Alter des oder der Hauptdarstellerin. Welche Kategorie wählst du?
Alter des oder der Hauptdarstellerin müsste hier eigentlich relativ leicht sein. Ich nehme mal das.
Okay, dann haben wir, da mache ich so, ich sage dir, Benjamin, Michelle Yeoh ist die Hauptdarstellerin von Everything, Everywhere, All at Once. Weißt du, wie die in dem Film heißt?
Oh, right, das gibt's ja auch noch. nee, das habe ich vergessen.
Weißt du es, Christiane?
Ich habe es auch vergessen.
Evelyn Wang. Und jetzt Christiane, Shemaik Moore spielt den Protagonisten, das ist natürlich jetzt wesentlich einfacher, in Into the Spider-Verse. Weißt du, wie der im Film heißt?
Spider-Man? Aber du willst den bürgerlichen Namen
Also,
haben,
du kriegst, ne, auf jeden Fall schon mal einen Punkt. Weißt du auch den bürgerlichen Namen?
Mike Morales?
Ah, das sind zwei Bonuspunkte, meine Güte. Dafür musst du jetzt auch vorlegen, wer glaubst du war von beiden jünger?
Spider-Man.
Okay, und was sagst du, Benjamin?
Sag ich auch.
Da kriegt ihr beide einen Punkt. Und was glaubt ihr, wie alt war Shemaik Moore, als er Spider-Man gesprochen hat?
Ich sag 22.
Und ich sag 21.
Er war 23. Ah. Da seid ihr beide so nah dran. Also ich sag mal, da kriegst du einen halben und Christiane einen Dreiviertelpunkt für.
Okay.
Und wie alt war Michelle Yeoh, als sie Everything, Everywhere, All at Once? Ich meine, wir alle haben noch die Oscar-Verleihung Ladies, never let you say you're after your prime vor Augen. Wie alt war sie?
Boah. Ich glaube 53 ungefähr.
Ich würde 55 sagen.
Ich glaube, seid ihr mir beide noch zu weit weg. Sie war 60.
Oh, okay.
Tatsächlich, also schon fast im Rentenalter. Aber es ist ja für eine Schauspielerin gar kein Alter. Christiane, jetzt darfst du die erste Nummer mal sagen.
50.
Da haben wir Blade Runner, den alten, sag ich mal. Kein deutscher Titel. Und du?
Nein, heißt ja nicht der Blade Runner.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, ich hatte den schon mal und mich hat schon mal jemand korrigiert, dass in der Wikipedia steht nämlich kein deutscher Titel, aber ich glaube, es gab mal irgendwie eine DVD oder so, da stand der Blade Runner, da kriegst einen Bonuspunkt, bevor ich hier wieder von den Leuten wegen Schiebung denke. Benjamin, sagst du mir noch eine Nummer?
27.
27. Trainspotting. Wie heißt der auf Deutsch?
Berühmter Züge sehen und sterben?
Nein, berühmter deutscher Untertitel, Christiane meldet sich. Also willst du noch einen Tipp? Der war es nicht.
Nee, ich weiß es nicht.
Christiane.
Ich bin mir wiederum nicht sicher. Trainspotting, neue Helden.
Das ist richtig. Ja, jetzt lieferst du aber ab. Und jetzt darfst du die Rubrik aussuchen, Christiane. Du hast noch Länge, Jahr, Oscar-Nominierung und Budget.
Das Jahr. Nein, warte, was? Doch das Jahr.
Ja, und welcher Film ist neuer?
Trainspotting.
Was sagst du, Benjamin?
Sag ich auch.
Das ist richtig. Und aus welchem Jahr stammt denn Trainspotting?
Ich sage 97.
Was sagst du, Benjamin?
Ich hätte noch ein klein bisschen älter vielleicht gesagt, 95.
Oh, das ist beide ein Jahr vorbei. Er ist von 96, kriegt ihr beide einen halben Bonuspunkt. Und von wann ist Blade Runner?
Wird nicht wieder gefragt?
Nö, jetzt darf Benjamin anfangen.
Bin mir ziemlich sicher 1982.
Was sagst du, Christiane? Er hast natürlich jetzt also zu viel gesagt wahrscheinlich, wenn du sagst, ich bin mir ziemlich sicher, aber ich sag nicht, ob es richtig ist.
Ja, dann sage ich das aber auch.
Kriegt ihr beide einen Bonuspunkt. Benjamin, welche Zahl sagst du mir?
Dann bin ich jetzt bei 32.
Da haben wir The Killing of a Sacred Deer, kein deutscher Titel. Christiane, eine Zahl von dir.
30.
The Night of the Living Dead. Wie heißt der auf Deutsch?
Die Nacht der lebenden Toten?
Das ist richtig. Kriegst einen Bonuspunkt. Ich habe das Gefühl, irgendwie Christiane sahnt hier lauter einfache ab, was aber keine Schiebung ist, möchte ich nochmal betonen. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall wählen zwischen Länge und Oscar-Nominierung, denn bei Killing of a Sacred Deer habe ich das Budget nicht rausgekriegt. Für was entscheidet ihr euch?
Boah, das ist
Benjamin
schwierig.
Muss, glaube ich, die Rechte suchen. Achso, Entschuldigung.
Ich sage jetzt einfach Oscar-Nominierung, aber ich glaube, ich weiß das beides nicht.
Okay, Benjamin, wer glaubst du hat mehr Oscar-Nominierungen?
Was war nochmal der erste Film, den wir hatten? Wir hatten
Killing of the Sacred Deer und Night of the Living Dead.
Right. Ich glaube, wenn es überhaupt eine hatte, war Killing of the Sacred Deer hat mehr.
Was sagst du?
Ich sag, die haben beide keine.
Und damit hat Christiane recht und kriegt einen Punkt, denn sie haben beide null Oscar-Nominierungen.
Yay.
Dann
ist das dann nicht theoretisch krieg
ich
zwei nicht, Punkte?
Ich wollte gerade auch sagen.
Ja, okay, sie hat für die Nominierung und für die Oscars, kriegt sie zwei Punkte. Ich will mal nicht so sein, damit sie in ihrer Durchschnittswertung aufsteigt. Aber dann sag du mir nochmal eine Zahl, Christiane.
2.
Oh, da haben wir Ghost in the Shell, den Anime. Wie heißt der denn auf Japanisch?
Ich weiß nicht.
Benjamin, weißt du es?
Oh, das ist ja jetzt peinlich für mich. Ich weiß es auch nicht.
Also ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber es hier in Lautschrift wird es Kokaku Kidotai genannt.
Okay.
Und eine Zahl von dir, Benjamin?
37.
37. Da haben wir The Neon Demon. Kein deutscher Titel. Da haben wir jetzt noch die Länge und das Budget bei den beiden Filmen. Benjamin hat eben ausgesucht, du darfst, Christiane. Welche Rubrik machst du?
Was war der zweite
Länge Film? Oder Budget?
Der zweite Film, was war das?
Neon Demon und Ghost in the Shell.
Länge ist aber auch, ich sag trotzdem, oder Budget? Ich sag Länge.
Okay, und welcher der beiden Filme war länger?
Neon Demon.
Was hast du, Benjamin?
Sag ich auch.
Das liegt dir richtig. Wie lang ist denn?
Wollte gerade sagen, ich weiß auch, wie lang, glaube ich.
Wie lang ist denn Ghost in the Shell erstmal?
82 Minuten.
Ja, sag ich auch.
Ich habe hier 79 stehen, aber ich meine auch die ganze Zeit in den Texten 82 gelesen zu haben. Von daher, das google ich jetzt mal live, weil die 79 machen mich jetzt auch ein bisschen stutzig. Wie in der deutschsprachigen Wikipedia 79 stehen, in der englischsprachigen 82. Ich sag mal, die deutschsprachige Link ist falsch, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es 82 Minuten waren. Von daher kriegt ihr beide einen Punkt. Wisst ihr denn auch, wie lang Neon Demon. Wie lang ist The Neon Demon?
111 Minuten. Du musst Benjamin noch fragen.
Ja, ja.
Ich sag 118.
Oh, da ist Benjamin sehr nah dran und kriegt einen halben Bonuspunkt. 117 Minuten. Hey, Benjamin kriegt einen Dreiviertel Bonuspunkt, weil Christian ist auch noch sehr nah dran. Von daher kriegt sie einen halben Bonuspunkt. Meine Güte, seid ihr gut heute. Dann noch zwei letzte Zahlen bekomme ich von euch.
5.
44.
Erstmal, die 5 ist Soylent Green. Wie heißt der auf Deutsch?
Oh, das hatten wir doch schon mal. Der hat so einen bekloppten Titel. War das hier 2021, Punkt, 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 das Jahr, in dem sie kommen?
Benjamin, was sagst du?
Oh, da klingelt was. Ich glaube, das stimmt. Ich hatte sonst nur jetzt den Satz, Soylent Grün ist Menschenfleisch, weil sie nennen es ja wirklich Soylent Grün im Deutschen. Aber das ist halt offensichtlich nicht der Titel, weil das wäre der Twist. Ich glaube, das stimmt, was der Christiane sagt.
Aber das Jahr, in dem, ich glaube, da kommt nicht wir kommen, sondern irgendwas anderes.
Es ist, ihr habt die Struktur des Titels erraten, aber der Titel ist nicht richtig. Und zwar Jahr 2022 erstmal.
Okay.
Die überleben wollen. Also Punkt, Punkt, Punkt. Jahr 2022, Punkt, 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 die überleben wollen, war tatsächlich der deutsche Titel für Soylent Green. Und Benjamin, was hattest du für eine Zahl?
44 hatte ich.
Die 44, da haben wir It Follows. Das hat keinen deutschen Titel und ihr habt nur noch das Budget. Welcher Film hatte ein höheres Budget?
Oh Gott, das ist schwierig. Die sehen beide billig aus.
Ich habe Soylent Green nie gesehen.
Hä, den hast du geguckt?
Nein, den wollten wir gucken, das haben wir aber nicht gemacht.
Verwechsel ich den jetzt gerade? Ich glaube, ich verwechsel den mit einem anderen Science-Fiction-Film, den wir angefangen haben und ich bin dann ins Bett gegangen.
Nee, das war der mit dem Staub, Andromeda Strain.
Ach, an den habe ich die ganze Zeit gedacht. Okay. Nein. Ah, okay, ja gut, dann habe ich Soylent Green wirklich auch nicht gesehen. Dann sage ich, der war billiger.
Und was hast du, Benjamin?
Da ich It Follows gar nicht kenne, muss ich jetzt raten. Aber ich sag auch, Soylent Grün war billiger.
Da liegt ihr beide falsch, tatsächlich. Obwohl er wesentlich älter ist, war er teurer. Was glaubt ihr, hat Soylent Grün gekostet?
3 Millionen.
Oh, das war irgendwann 70er, oder? Mhm. Ich sag mal 6 Millionen.
Der liegt da natürlich, also Christian ist ein bisschen näher dran, der Dreiviertel Bonuspunkt und du bist aber auch sehr dicht dran, nämlich 4 Millionen hat er gekostet, der kriegst so einen halben Bonuspunkt und It Follows, von dem ich übrigens entschieden zurückweise, dass er billig aussieht, weil die Art und Weise, wie der gefilmt ist, ja wohl das Großartige an dem Film.
Nein, das meinte ich nicht, ich meine, man sieht dem an, da sind keine Special Effects
und
es sind keine großartigen SchauspielerInnen dabei. Und
Kameraarbeit
so.
Ist schon das herausragende Merkmal.
Billig war kein wertendes Artikel.
Gut. Sag mir mal, was der gekostet hat.
2,5 Millionen.
Und was sagst du, Benjamin?
Dann sag ich 3 Millionen.
Nee, da seid ihr mir beide zu weit weg, weil ihr schon ja auch wusstet, dass er billiger ist. 1,3 Millionen. Also er war wirklich für das Jahr 2014 sehr günstig. Haben ihn aber...
Wie sagt man, preiswert ist das.
Preiswert, genau. Es waren halt damals keine Stars. die mitgespielt haben. Und es ist tatsächlich nur so in Detroit. Und das Monster ist ja auch einfach nur jemand, der langsam vor sich hingeht. Von daher habe ich wieder da mal eine Frage für euch. Und zwar, um das hier nochmal abzuschließen, ich werde das natürlich wieder auswerten. In der nächsten Folge werdet ihr dann erfahren, wie die beiden sich geschlagen haben. Ich habe das Gefühl, dass sie da sehr gute Zahlen abgeliefert haben und Christiane ihren ersten Platz wird verteidigen können und Benjamin bestimmt auch sehr hoch einsteigen wird in unseren Charts, die ihr auf spätfilm.de auf jeden Fall einsehen könnt. Jetzt wird da draußen gesägt oder gemäht, meine Güte. Egal, wenn ihr Geräusche im Hintergrund hört, wir haben Hochsommer, die Fenster sind zumindest auf Kipp, sonst werden wir hier schmilzen. Aber eine anonyme Fragestellerin fragt auf gute Fragen. Kann AI die ungeklärten Fragen der Menschheit lösen? Ist es möglich, dass AI die ungeklärten Fragen der Menschheit, zum Beispiel, wer hat die Pyramiden gebaut oder gibt es Gott, lösen kann?
Tja, Benjamin, willst du darauf antworten?
Ich bin begeistert. Also ich glaube, die ungeklärte Frage, wer die Pyramiden gebaut hat, wird es insofern lösen können, als man das mit einer Google-Suche, glaube ich, ganz gut rauskriegt. Die ungeklärte Frage, ob es Gott gibt, da sehe ich weniger Chancen. Aber ihr könnt es gerne bei ChatGPT eingeben und ihr bekommt garantiert eine Antwort.
Wir hatten aber tatsächlich immer auf der Heimfahrt aus dem Urlaub, da hast du doch so Wissenschaftsnachrichten vorgelesen und da sagte ich, das ist ja schon spannend, dass da irgendeine Frage der Ästhetik, die sie anhand von künstlicher Intelligenz gelöst haben, also was heißt gelöst, dass sie da einfach Erkenntnisse gewonnen haben, die man ohne diese Fragestellung einfach nicht gehabt hätte. Das fand ich interessant daran. Weißt du noch, was das war?
Ja, da ging es um empirische Ästhetik und die Frage war, was finden Menschen schön? Und ich glaube, AI kam da ins Spiel, weil sie mit AI, mit so einem Bildgenerator, Material für diese Studie erstellt haben. Weil es ging darum, finden Menschen das schön, was sie kennen, also Bilder, in denen Dinge vorkommen, die in ihrem eigenen Leben eine Rolle spielen oder nicht. Und das haben sie halt dann sozusagen für die Studie angefertigt, das Bildmaterial.
Ja, genau. Und da fand ich halt interessant, dass hier halt einfach diese wissenschaftliche Fragestellung gestellt wurde mit Hilfe von also dass die in ihren Experimentaufbau künstliche Intelligenz involviert haben, um eine Frage, die halt ja schon tausende Jahre alt ist, zu beantworten. Das fand ich einfach so einen interessanten Ansatz, wo ich denke, auf die Art und Weise kann uns künstliche Intelligenz vielleicht durchaus weiterhelfen, um bisher ungeklärte Probleme zu lösen und weniger auf die Art und Weise, wie, ob es einen Gott gibt oder so.
Ja, ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig mit den Schlussfolgerungen, die bei sowas rauskommen, weil das ist immer verdächtig nah dran an solchen zum Beispiel Bilddetektoren, die dann angeblich erkennen können, ob Leute homosexuell sind, entsprechend ihres Gesichtsausdrucks. Und die haben ja auch mehr als 50% Genauigkeit und so und finden bestimmt da irgendwelche Muster in den Daten. Aber ob das jetzt wirklich die Muster sind, die plausibel erklären, was unterliegend passiert oder ob das nicht einfach nur Schmu durch irgendwelche entfernten Korrelation ist halt schwer zu beurteilen. Deshalb bin ich dann immer ein bisschen vorsichtig.
Bei diesem Versuchsaufbau, da war es nicht so, dass die künstliche Intelligenz irgendwelche Daten erhoben hat, sondern dass eben Bilder mit Hilfe von solchen Bildgeneratoren erzeugt wurden und dann halt die Bilder entweder vertraut oder unvertraut war und da dann halt die ProbandInnen gefragt wurden, was ihnen ästhetisch schöner vorkommt. Und da dann eben die Schlussfolgerung war, Vertrautes ist, hat für uns einen höheren ästhetischen Reiz als Unvertrautes. Das meine ich damit. Okay. Also dass das, da wurde AI rein als Werkzeug benutzt und nicht als Mittel der Erkenntnis.
Ja gut, das würde ich beipflichten. Also um Stimulusmaterial auf kontrollierte Weise zu erzeugen, ist das natürlich ganz, ganz clever.
Apropos künstliche Intelligenz und wie sie scheitert. Ich hatte ich hatte ja schon zweimal oder so hier dieses Spiel Mensch oder ChatGPT, in dem ich gefragt habe, ChatGPT, hey, sag mir mal Filmtitel, die so ähnlich klingen wie das und das. Und ChatGPT war da auch sehr kreativ und das hat ganz gut geklappt. Und das wollte ich dann auch diesmal wieder machen. Und zwar zur Frage, denkt ihr Filmtitel aus über KIs? Aber es ist ja seit ein paar Wochen jetzt auch Bart am Start. Deswegen dachte ich, ich gebe auch mal Bart eine Chance. Und ich war leider sehr enttäuscht vom Ergebnis, was mir Bart geliefert hat. Ich sagte, Bart, denkt ihr Filmtitel aus, die sich um eine KI drehen. Finger an, das macht ChatGPT auch immer am Anfang, dass er mir existierende Filme sagt. Nee, will ich nicht. Ich will, dass du dir neue Filmtitel ausdenkst. Diese Filmtitel hat sich Bart ausgedacht. Die KI, die sich in Liebe verliebte. Der KI-Aufstand. Die KI, die die Welt regierte. Die KI, die uns alle überlebte. Die KI, die die perfekte Welt schuf. Und dann sagte ich so, okay, ich hätte gern, dass du das nochmal machst und mit mehr Variantenreichtum.
Ja, Bart. Aber klingt für mich jetzt schon mal mehr nach so Sat.1-Eigenproduktion oder so.
Aber die KI, die sich in die Liebe verliebte, das hat doch schon was Philosophisches.
Ja, das ist schon schön. Aber ich sagte, gib mir variantenreichere Titel jetzt mal bitte. Ich möchte nicht immer nur die KI und so weiter haben. Mhm. Wie das dann immer ist, so klar, mache ich, gebe ich dir, sehr gerne. Und seine Antworten waren dann, die KI, die zu einem Genie wurde, die KI, die die Welt rettete, die KI, die die Menschheit zerstörte, die KI, die uns alle gleich machte, die KI, die uns alle frei machte. Das ist seine Vorstellung von variantenreicheren Titeln.
Ja, jetzt denke ich eher so an Kinderbücher für so 3 bis 5 vielleicht.
Naja, ich hatte da noch so ein bisschen rumgespielt, aber insgesamt ist das Problem, habe ich dann auch festgestellt, dass einfach die Art und Weise, wie Filme über KI benannt sind, ist einfach zu unterschiedlich. Es ist nicht so wie The Boston Strangler, da ging das sehr leicht, weil es gibt halt irgendwie 20 Filme, die sich um den Boston Strangler drehen und die dann irgendwie alle ähnlich heißen. Aber wenn du jetzt siehst, Her oder Ex Machina oder Blade Runner, das sind einfach so grundsätzlich verschiedene Namensstrukturen, dass ich damit einfach nicht weiterkam bei diesen künstlichen Intelligenzen. Aber im Rahmen dessen bin ich auf eine schöne Wikipedia-Liste gestoßen, nämlich die List of Artificial Intelligences in Film. Und da habe ich hier eine Liste mit jede Menge Filmen. Da muss ich mir jetzt nur irgendwie gucken, wie ich mir vielleicht mal Punkte aufschreibe, weil ich lasse euch jetzt eine Herzrunde spielen und ich mache es auch so kompliziert wie neulich Christiane diese Herzrunde, die niemand verstanden hat, weil hier wird nämlich noch unterschieden, ob die KI in dem Film ein Computer oder Programm ist oder ob es sich um einen Roboter handelt oder ob es sich um beides handelt.
Hä, wie soll denn ein Roboter nicht gleichzeitig auch ein Programm sein? Das verstehe ich nicht.
Ich dachte, es ist...
Also hat das Ding einen humanoiden Körper oder nicht?
Genau, hat es einen Körper oder nicht? Also.
Ja, aber du hast gesagt, oder beides. Also,
ja, es ist, ich kenne halt die Filme nicht, wo beides angehakt ist. Ich gucke mal, ob ich gerade ein Ding...
Also ich will damit sagen, ein Roboter hat immer auch ein Programm.
Ist richtig, aber ich habe hier das, was sie als Beispiel für beides nehmen, ist Alien. Da hast du sowohl Ash, den Androiden,
so,
als auch Mother, den
Mann, Computer. Mother wollte ich gerade nennen, Daniel.
Es tut mir leid, du hast die Frage nicht verstanden.
Du hättest auch einfach sagen, wie bei Alien. Punkt.
Ja, ich habe es ja selbst nicht verstanden und musste es jetzt nachlesen.
Also es sind zwei verschiedene Entitäten gemeint.
Es sind verschiedene Entitäten gemeint. Okay. Und da sind noch mehr Filme drauf, die dir einfallen, von daher keine Sorge.
Müssen wir immer den Namen der KI auch dazu nennen?
Nein, ihr kriegt einen Punkt, wenn ihr nur den Film sagt. Ihr kriegt 2 Punkte, wenn ihr sagt, ob es ein Roboter oder ein Computerprogramm ist. Und ihr kriegt 3 Punkte, wenn es beides ist. Und ihr kriegt 4 Punkte, wenn ihr auch noch den Namen gebt. Oder ihr kriegt einen Bonuspunkt für den Namen. Boah, es wird kompliziert. Ich habe geschafft, diese Herzrunde noch komplizierter zu machen als neulich, glaube ich.
Ja, ich glaube, du solltest ja auch einen Abakus daneben stellen oder sowas.
Ja.
Ich habe hier Stift und Papier, das reicht auf jeden Fall. Wer möchte anfangen? Christiane hebt die Hand.
Ich sage Hell 9000 aus 2001 Odyssee im Weltraum. Das ist eine klassische künstliche Intelligenz ohne Verkörperung.
Okay, da kriegst du 3 Punkte jetzt für. Okay, Benjamin.
Ja, also ich fange mit Ghost in the Shell an. Da gibt es Projekt 2501. Das ist ein Programm und ist eigentlich körperlos, obwohl der manchmal in den Körper reinspringt. Es gibt aber auch die ganze es gibt nämlich die Androiden, die auf den Bildschirm rumtippen, sind komplette Nebencharaktere, aber das sind tatsächlich Roboter. Die haben aber keine Namen, soweit ich weiß.
Sind das Roboter? Sind das nicht Enhanced Humans?
Die alle gleich aussehen, das sind doch einfach nur Androiden.
Genau. Also die werden also hier auf jeden Fall nicht aufgelistet. Hier
ja, aber das, ich habe ja auch den Manga gelesen. Ich kann das bestätigen, das stimmt. Und es gibt eigentlich noch die, ich glaube, Fujikomas heißen die.
Die Tachikomas gibt es auch. Die gibt es aber in dem Film nicht. Die kommen nur in der Serie oder im Manga vor.
Also kriegt Benjamin jetzt auch 3 Punkte?
Ne, 4.
Achso, hast du gesagt, wie die heißt, die künstliche Intelligenz, ja, nämlich?
Projekt 2501.
Ah, okay, das hier steht The Puppet Master, aber ja, das sind beides ja Namen davon. Okay, dann kriegst du 4. Christiane, dann bist du dran.
Ich sage den Film Moon.
Mhm.
Und da gibt es dieses Smiley Face, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Es ist auf jeden Fall eine KI ohne Verkörperung. Es ist nur ein Programm.
Ja, da kriegst du 2 Punkte, aber damit bist du trotzdem mit 5 wieder in Führung gegangen. Das heißt, Benjamin muss.
Willst du nicht aufklären, wie der heißt?
Ach so, der heißt Gertie.
Ach ja, okay.
Aha. Ich sag Nummer 5 lebt. Also ich glaube, auf Englisch heißt der Short Circuit und der Roboter ist Nummer 5.
Das ist richtig. Johnny 5 im Englischen, aber auch Number 5. Also das waren jetzt 1, 2, 3 Punkte, nicht wahr? Für dich, dann bist du bei 7, Christiane. Das musst du jetzt toppen.
Ich sage Ex Machina und da gibt's Ava und die ist ein Roboter.
Du hast auf jeden Fall recht. Das sind 3 Punkte, nicht wahr?
Ja.
Dann bist du bei 8, da muss Benjamin nachlegen.
Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, Robocop. Heißt der auch Robocop? Aber das ist ziemlich sicher ein Roboter, oder?
Ich dachte, das ist ein Mensch.
Ist das ein Mensch?
Das ist interessant, weil also eigentlich ist es ein, also es ist ja.
Ist das nicht ist ein ja, Mensch, der nach dem Tod irgendwie da rein?
Naja, aber die Frage ist halt, wie menschlich er noch ist. Das ist ja quasi eine Frage, die uns heute auch noch beschäftigen wird. Aber er ist hier aufgelistet von daher und er heißt Robocop oder Murphy. Von daher 3 Punkte für Benjamin. Ja.
Das war jetzt sehr erschlichen, finde ich, und unverdient.
Nein.
Aber wenn das hier auf der Liste steht, dann steht es auf der Liste.
Was wollte ich denn? Ach so, Her nehme ich mit dem Software, mit dem Betriebssystem. Samantha hieß sie.
Das sind 3 Punkte für dich.
Dann nehme ich Matrix und das Programm heißt Agent Smith. Es gibt auch noch nicht androide Roboter, nämlich diese hier Tentakelviecher, die Leute jagen in der echten Welt. Aber ich weiß nicht, wie die heißen.
Das sind trotzdem 4. Sentinels wären das gewesen, deren Name.
Okay, aber das Alien-Franchise ist komplett raus, oder?
Jetzt ist das Alien-Franchise raus, ja.
Ach man, boah, wo gibt's denn noch Roboter?
Überall. Der Roboter-Film.
Wall-E.
Den meinte ich nicht, aber den gibt's auch, ja. Und was
ich nehme
ist das?
Wall-E aus Wall-E und es gibt noch einen zweiten Roboter, wo ich nicht weiß. Heißt nicht L oder so? Sie hat doch so einen sprechenden Namen.
Mhm. Hat sie, aber ich werde ihn dir nicht sagen.
Eve heißt sie.
Genau. Kriegst du jetzt für beide einen Punkt?
Nee.
Nee, kriegst 3 Punkte. Damit hast du aber auch nur gleich gezogen.
Und es gibt aber noch ein körperloses Programm in Wall-E, aber finden wir noch raus, wie das heißt. Aber das
hier wird das nicht aufgelistet, das körperlose Programm. Aber stimmt, es gibt so ein Hell-mäßiges Verarschung, also so ein Zitat von Hell. Das ist nicht, ich merke, diese Liste ist nicht vollständig, skandalös. Ich finde, der kriegt auf jeden Fall Benjamin einen Bonuspunkt, dann musst du erst recht nochmal nachlegen.
Nee, ich war ja nicht dran. Nein,
ich weiß, trotzdem. Christiane muss eh nachlegen, weil sie nur gleich gezogen hat.
Ach so, jetzt, ich muss jetzt direkt
du musst,
im Anschluss
du musst noch
nochmal
einen bringen, so war ja die Regel da.
Achso, hatten wir Blade Runner schon genannt? Aber zählt nicht, oder? Weil das fleischliche Androiden sind? Oder gilt das trotzdem?
Ich gucke. Das wird hier, dann weißt du auch noch, wie sie heißen.
Ja, dann nehme ich den neuen Blade Runner, da heißt er nämlich Kay. Achso, und da gibt's auch noch Joy, das ist ein Programm, die dann erst im Laufe des Films einen künstlichen Körper bekommt.
Okay, aber Joy wird hier als Roboter gewertet, aber das stimmt ja nicht.
Ein richtiger Roboter ist sie nicht. Sie ist eine Projektion.
Das ist natürlich jetzt die Frage, würdest du den Doktor aus Voyager als Computerprogramm werten oder eher roboterartig
ich
auch?
Ich würde den als Programm werten.
Okay, dann kriegst du da 5 Punkte für.
Wie 5?
Ja, du hast den Film, du hast den Roboter, du hast das Computerprogramm und du hast für beiden Namen gewusst. Deswegen
ach so, ich dachte 4 wäre das Maximum. Okay.
Nee, 5. So, da muss jetzt Benjamin nachziehen.
Dann sage ich Star Trek, der erste Kontakt. Da gibt es den Androiden Data. Mhm. Und naja, die Borgkönigin ist kein Programm auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich den Schiffscomputer von Star Trek, der hat aber keinen Namen.
Hat der denn eine künstliche Intelligenz? Das ist natürlich auch eine Frage. Also
der kann schon echt viel. Ja. Dafür, dass man dem einfach irgendwelche Voice-Commands geben kann und dann macht das Schiff das. Finde ich schon krass.
Das stimmt, aber also im Star Trek-Lore ist das keine künstliche Intelligenz, weil der nicht selber Entscheidungen treffen kann. Von daher,
aber das
na gut.
Ist ja auch nur Data aufgelistet.
Ja, okay, aber aber ich, das ist okay. Also ich bin auch mit Data zufrieden. Also ich, die Borg-Königin könnte ich auch nennen, aber die ist
die,
ja.
Also die werden hier auch genannt, die Borg, aber ich finde, das stimmt auch nicht. Blödsinn. Ja, aber damit bist du erst bei 18, du musst mir noch einen nennen, Benjamin.
Es gibt Interstellar, gibt es noch einen Roboter. Wie heißt der denn nochmal?
Roboter, Interstellar, stimmt, es sind 2 Punkte, aber er heißt nicht Atlas.
Aber so ähnlich.
Bin ich denn punktemäßig damit weit genug
gekommen? Ja, Christiane muss. Er hieß übrigens Tars und dann gibt es wohl auch noch Case.
Stimmt. Oh, was gibt's denn noch?
Sehr viele.
Ja, das sage ich den Leuten in der Wendeltreppe auch immer. Oh, Johnny Mnemonic, da gibt's eine KI, die Frau im Computer, die immer mit dem Takeshi Kitano spricht, aber ich weiß nicht, wie die heißt. Ich glaube, die hat einfach nur einen Frauennamen, Sharon oder so.
Die wird hier nicht aufgelistet.
Ja, die ist aber so, Daniel. Ich habe den Film bestimmt schon 10-mal gesehen. Kannst mir glauben. Die rettet am Ende die Welt.
Wir können den Namen jetzt nicht belegen, dafür kriegst du nur 2 Punkte, okay?
Ja, ist wahrscheinlich auch nicht Sharon.
Dann bist du trotzdem wieder in Führung gegangen und Benjamin muss nachlegen.
Dann sage ich iRobot. Da gibt es sowohl Roboter als auch eine KI, aber ich weiß zu beiden keine Namen.
Das ist gibt's, interessant, es gibt den Namen iRobot in sehr vielen anderen Filmen als Name für einen Roboter.
Wirklich? Mhm. So ein blöder Name.
Wegen Apple oder warum?
Ich weiß es nicht.
Ach so, na, da habe ich gar nicht dran gedacht.
Ja, oh, es hätte sogar auch noch, hast du gesagt, eine KI gibt es? Ja, da hast du 3 Punkte.
Es gibt eine KI und Roboter.
Genau, die KI heißt Vicky, Virtual Interactive Kinetic Intelligence und der Roboter heißt Sonny.
Ah, right, okay.
Star Wars C3PO.
Ja, ich habe die ganze Zeit
und
schon
Und R2D2. Gilt ja, der auch noch?
Ja, aber kriegst keinen Bonuspunkt, weil es sind beides Roboter, kriegst 3 Punkte, bist trotzdem in Führung gegangen. Benjamin.
Halt, Moment. Es gibt auch noch die KI in dem Schiff. Wie heißt das Schiff denn nochmal?
Die gibt es erst in den Sequels. Also nee, das ist so eine Erfindung von dem komischen Han Solo Film. Nur weil du gestern Elden Ehrenreich in Oppenheimer gesehen hast, gilt das nicht.
Moment, aber ich habe noch eine KI da drin. Es gibt nämlich in Star Wars Episode 1 gibt's das Mutterschiff der Handelsföderation. Da ist eine KI drin, die ganzen Roboter steuert.
Okay, aber das ist ja ein neuer Film.
Ach so, na gut.
Aber ich dachte, das Star Wars Franchise ist raus, wenn man es einmal gesagt
hat. Stimmt, nee, Christiane hat angefangen mit dem Star Wars Franchise, dann bist
dann
du raus.
Nicht.
Nee, geht's nicht.
Ja.
Puh. Okay. Hast du meine Punkte?
Ja, dann Benjamin muss nachlegen.
Okay, ich rede gerne nach. Das Meisterwerk Resident Evil 1, sage ich, mit der Red Queen.
Ja, ich habe schon die ganze Zeit drauf gewartet. Sehr schön. Es sind 3 Punkte. Christiane, du musst nachlegen.
Oh, scheiße. So langsam weiß ich nichts mehr. Sind wir schon an der Stelle, wo du ein paar Tipps geben kannst?
Muss ich Tipps geben?
Das mache ich in der Treppe auch immer.
Habe ich den Film genannt eben? Ich weiß es nicht, aber es ist halt der Klassiker, der auch in Ghost in the Shell wieder zitiert wird. Jeder Science-Fiction-Film, der was auf sich hält, muss diesen Film zitieren in seiner Ästhetik. Der Urroboter kommt da drin vor.
Ach so, Metropolis.
Genau. Und weißt du auch, wie der Roboter heißt?
Maria heißt die Frau, aber heißt der Roboter auch
so? Hier steht auch nur Marias Roboter-Double, das lasse ich gelten. Das sind 3 Punkte. Dann Benjamin.
Ich habe noch was Kleines, Robot und Frank. Und der Roboter hat aber, glaube ich, auch keinen Namen.
Den habe ich sogar auch mal gesehen. Das ist doch das mit diesem Mann, der Alzheimer kriegt, oder? War das nicht so?
Genau. Und dann kriegt er diesen Roboter nach Hause und will den erst gar nicht, freundet sich dann aber über der Zeit mit denen an und fängt an, in Häuser einzubrechen.
Stimmt. War ganz süß.
Ja.
Ja, also Roboter heißt er einfach nur von deinen, das hast du auch gesagt, oder? Dann würde ich dir 3 Punkte geben. Dann, Christiane, machst du wieder. Ich habe dir eben schon Dings einen Tipp gegeben.
Ja. Hast du noch einen?
Denk doch mal an eins der, also die ganz großen Franchises.
James Bond, da gibt's keine Roboter. Star Trek ist schon raus, Star Wars ist raus, Blade Runner ist raus, Alien ist raus. Was bleibt denn da noch?
Franchises, die du nicht guckst.
Ach so, Marvel, kack. Was gibt's denn da? Gibt's einen Roboter in Marvel? Also Iron Man gilt nicht. Der hat ja
Iron
nur so
Man gilt Suit, nicht, ne? Aber da bist du schon ganz nah dran.
Ja?
Ja, alle Leute, die Marvel gucken, wissen jetzt schon und schreien.
Ist das für Außenstehende sichtbar, dass es sich um Roboter handelt?
Es gibt einen ganzen Film, der sich um eine künstliche Intelligenz und einen Roboter dreht.
Wirklich?
Einen Avengers-Film, also nicht mal irgendwie so ein, keine Ahnung, Ant-Man oder sowas, was man nicht gesehen hat. Der besagte Roboter hat eine dramatische Todesszene. Und es gibt eine ganze Serie, die sich mit dem Leben, nachdem der Roboter gestorben ist, auseinandersetzt. Also von der, ja, es ist sehr vielen Menschen ersichtlich, dass es da einen
Roboter Aber der sieht gibt. Aus wie ein Mensch.
Nee, das ist halt schon ein Mensch mit Schminke, aber der ist schon so sehr geschminkt, dass man klar sieht die ganze Zeit, dass es sich um einen Roboter handelt.
Hä?
Ich stehe selber gerade auf dem
Schlauch. Das sagt mir überhaupt nichts.
Meine
Aber
Güte.
Du meinst jetzt nicht irgendwie Thanos oder so.
Nee, Thanos ist doch ein Mensch oder also ein Lebewesen, ein biologisches.
Hä? Also Captain America
Also
ist
die
ein
künstliche
Mensch.
Intelligenz, die in dem einen Film vorkommt, der Film ist nach der genannt.
Also Thor ist ein Mensch, Doctor Strange ist ein Mensch, Scarlett Johansson ist ein Mensch, wen gibt's denn noch? Iron Man ist ein Mensch. Doctor Strange habe ich schon genannt. Black Panther ist ein Mensch. Ich habe doch schon alle genannt. Die Guardians sind alles Menschen oder Aliens.
Ja, ja, nee, hast du nicht genannt. Ich würde sagen, du hast verloren.
Nee,
oder?
Ich hab dich verloren. Jetzt lass mich mal nachdenken. Ein Avengers-Film. Ant-Man ist doch auch ein Mensch. Aquaman, Batman.
Hier ist sogar noch einer, wenn du Iron Man geguckt hast, da kommt auch die ganze Zeit eine künstliche Intelligenz vor, die einen eigenen Namen hat.
Die Sekretärin.
Das ist gemein. Nee.
Und das ist nicht nur ein Animationsfilm rangeklatscht.
Nein,
das ist einer aus der Hauptreihe.
Das ist der zweite Avengers-Film, dessen Untertitel ist nach der künstlichen Intelligenz, die der große Villain in dem Film ist, benannt. Und die Auflösung ist, dass zwei künstliche Intelligenzen verschmelzen, auch das wieder eine epische Vorausdeutung auf das, was heute Abend noch kommt, und daraus ein Roboter am Ende entsteht, der eine sehr große und super wichtige Rolle im Marvel-Universum spielt und am Ende in den großen Endschlachten da auch ganz, ganz wichtig ist.
Boah, ich habe nicht mal ein vages Bild vor Augen.
Ja, deswegen. Ich
der Baum!
Der Baum. Okay, ich
das
sage,
aber gut.
Du hast verloren, Christian. Wir müssen auch mal sehen, dass wir vorankommen. Ich habe noch viel auf meiner Liste stehen.
Okay.
Also.
Aber du meintest Jarvis in Iron Man, oder?
Ja, Jarvis in Iron Man. Das ist der lustige künstliche Intelligenz, die immer im Helm von Iron Man spricht, die da immer alles löscht und so. Der Film heißt.
Und meintest du sonst Winter Soldier?
Nein, Avengers Age of Ultron. Ultron ist die KI, gegen die sie in dem Film kämpfen müssen. Und am Ende wird dann Jarvis mit Ultron mit Hilfe eines dieser Infinity-Steine zu Vision, und Wanda Vision ist eine komplette Serie, die sich um den Tod von Vision dreht und wie Wanda nicht darauf klarkommt.
Ja, hätte Leute, das ganze Infinity Stone Zeug, das habe ich nicht geschaut, ja. Also die besten Steine sind Lego und was anderes schaue ich nicht.
Muss schon sagen, so richtig geil hat das Marketing nicht funktioniert, weil ich weiß nicht mal, wie Ultron oder Vision aussieht.
Vision ist so rot.
Ja,
aber
wow.
Ich hätte auch nicht gewusst, dass Ultron überhaupt ein Roboter ist oder eine KI.
Eine KI. Anyway. Ich habe hier ein bisschen Feedback, und zwar lang, lang ist es her, als wir das letzte Mal, das war irgendwann letzten Herbst, bei Stefan in der Bar waren, da hatten die sich nämlich irgendwann mal gefragt, woher die Metapher von dem Zug, der in Tunnel fährt, als Sexsymbol im Hays Code in Amerika stammt, und ich hatte das recherchiert und da vorgetragen, und unser treuer Hörer Ben, der hat sich den Film, dem ich da sagte, nämlich The Lady Eve, das von dem ursprünglich die Tunnel-Sex-Idee kommt, den hat er sich angeguckt und sagt, steht auch wie lang's her, ist keine 9 Monate später, habe ich den Film auch geschaut. Ja, besagte Zug fährt in Tunnel-Szene kommt vor, hat aber hier noch nicht die Bedeutung, die man später ihr zuschreibt. Man könnte aber schon ein wenig glauben, dass Hitchcock, weil der das ja aufgreift in North by Northwest, sich hier etwas hat inspirieren lassen. Dieses Pärchen hier ist auch in einem Abteil und irgendwie auch verheiratet und Honeymoon, dies, das, nur wird eben nicht rumgeturtelt. Guter Film, hat Laune gemacht, danke für den Tipp. Also schaut euch The Lady Eve an, aber so richtig Tunnelsex gibt's da noch nicht, sondern am Ende geht alles immer wieder auf Hitchcock zurück, nämlich North by Northwest. Hat Ben für uns herausgefunden. Vielen Dank für diesen redaktionellen Beitrag. Finde ich sehr cool. Dann war ich woanders, und zwar gleich bei zwei Podcasts. Also bei einem war ich und beim anderen werde ich sein. Wenn die Folge rausgekommen ist, werdet ihr das aber schon gehört haben. Ich war bei Kino Korea zu Gast und habe über Dream gesprochen. Den habe ich allein geguckt oder hast du mitgeguckt,
Christian? Ich habe den nicht mitgeguckt.
Es war so ein Sportfilm. Sag mal so, es war kein Dream, den zu sehen. Aber es ist die Folge ist, glaube ich, doch sehr hörenswert, weil wir sprechen viel über die koreanische Gesellschaft, über so Sachen wie, was Obdachlosigkeit da für eine Rolle spielt, was Fußball in der Gesellschaft für eine Rolle spielt, auch so Sachen wie Migration und wie homogen die Gesellschaft ist. Solche Themen behandeln wir da, von daher, ich glaube, das lohnt sich da mal reinzuhören. Und wie gesagt, die Aufnahme erfolgt in Kürze, die sind aber in der Regel schneller als ich im Schnitt, deswegen werdet ihr das wahrscheinlich auch schon hören können. Im Sneakpot werde ich auch über einen koreanischen Film gesprochen haben, und zwar über Kill Bok Soon. Hört da doch auch mal rein. Und dann habe ich Charts nachzuliefern. Die letzte Folge, die ihr hier hören konntet, war Resident Evil Apocalypse. Und überraschenderweise hatte Benjamin recht, es war nicht so richtig ein Klassiker oder guter Film oder so, sondern er landete aufgrund unserer Bewertung auf Platz 137 und damit im unteren Viertel unserer Charts. Und bevor wir weitermachen, habe ich wieder eine Frage von euch von Gute Fragen. Und zwar wieder eine anonyme Frage. Und dort wird gefragt, was würde eine echte KI noch von einem Menschen der Menschheit brauchen? Nachdem eine tatsächliche KI und keine Verkettung von neuronalen Netzwerken oder irgendwelche Algorithmen, sondern eine tatsächliche selbstständige AI erschaffen wurde. Und ganz davon abgesehen, ob diese AI gut oder böse von der Sicht der Menschheit, der Menschen ist, von denen wahrgenommen wird, was würde diese AI von einem Menschen der Menschheit brauchen können? Welche Vorteile bringt diese AI ein Mensch noch? Wieso würde sie uns am Leben lassen, obwohl wir ihr einfach den Saft abdrehen könnten? Da erwarte ich jetzt eure Expertenantworten.
Ja, die Frage ist halt immer, was meint die Person mit richtige AI? Also so eine, meint sie so eine Super-KI oder so eine?
Genau, also ich denke, hier geht es hier um die Singularität. Also wir haben eine KI, die in der Lage ist, neue KIs zu entwickeln und dadurch zu einer Superintelligenz wird. Damit, also die Singularität, dass es erstmals ein Wesen auf der Welt gibt, das intelligenter ist als der Mensch und damit in der Lage, Macht über uns auszuüben. Was würde die KI davon abhalten, sich gegen uns zu wenden?
Naja, ich tue mich damit immer so ein bisschen schwer, weil woher ist denn gesetzt, dass so eine Art von KI auch so eine Intentionalität entwickelt, sich irgendwie über die Menschheit überhaupt erheben zu wollen? Das muss man doch erstmal klären, bevor man klärt, was das für Risiken beinhaltet für die Menschheit.
Ja, also ich lese da jetzt auch ganz viele so Gedankenexperimente raus, die man so kennt wie Paperclip Maximizer. Also was heißt das, ne? Das ist, die Idee ist, wir programmieren eine künstliche Intelligenz, die so eine richtig echte ist und super schlau und so weiter und alles vorhersehen kann und geben der aber nur so einen ganz seltsamen, stupiden Task, nämlich möglichst viele Paperclips, also Büroklammern herzustellen. Und naja, wenn die KI ihren Job sehr ernst nimmt, dann würde die halt im Prinzip alle Atome im Universum irgendwann zu Büroklammern verarbeiten, inklusive der Menschen. Also es geht gar nicht darum, dass die KI bewusst versucht, sich über die Menschheit zu erheben, sondern dass einfach durch Übertreiben der eigenen Zielvorstellung oder der Zielfunktion oder durch übertriebene Optimierung es zufälligerweise so kommt, dass irgendwann die Menschheit im Weg steht dabei, diese Optimierung weiter durchzuführen. Und dann sind wir halt weg. So ist die Idee, glaube ich, ein bisschen. Das Problem, was ich damit mehr habe, ist, was für magische Eigenschaften Intelligenz dazu geschrieben werden. Also die Idee ist dann quasi, wenn eine KI, wir bauen irgendwann eine KI und die ist so super mega schlau, dass deren Schlauheit ausreicht, um sozusagen alle Schritte, die die Menschheit jemals machen könnte, um die KI zum abzuschalten, vorhersehen kann und sich dann auch perfekt tarnt, sodass wir das auch nicht merken, dass sie schon so schlau geworden ist und so weiter. Und das ist dann wirklich so ein Spiel von wegen, ja, immer einmal mehr wie du. Also man schreibt halt wirklich der Intelligenz quasi so magische Kräfte zu. Ne? Das ist so fast ein allmächtiges Wesen. Und ich glaube eigentlich nicht, dass man sowas bauen kann. Das ist eher mein Einwand. Wenn man sagt, das wird kommen und per Definition ist es halt so quasi allmächtig, ja, dann sind wir fürchtig in der Tat weg. Außer man schafft es halt in diese allmächtige, quasi magische Struktur auch irgendwie ethische Regeln einzuprogrammieren. Aber ja, also das ist so weit weg von echter Wissenschaft, dass ich das schwierig finde, mich damit zu beschäftigen. Ist also wirklich mehr Fiktion als Realität. Sage ich dazu, andere im Feld sehen das anders. Es gibt momentan echte Debatten darüber von einigen, die ich mehr als so Hype-Leute verstehen würde, die sich ähnliche Fragen auch stellen. Und dann halt sagen, bitte gebt uns ganz viel Forschungsgeld, damit wir uns überlegen können, wie wir ethische Regeln in KI einprogrammieren können.
Ja, von so einem rein, wie es das Argument aufgebaut ist, also ich kann es halt inhaltlich überhaupt nicht beurteilen, wie das die Forschung der Stand ist und bla, aber hier sind halt einfach so viele ungeklärte Variablen drin in dieser Grundeinnahme, dass ich sagen würde, schon daher hapert's. Also allein sind da so Sachen, wie Christian schon sagte, dass diese Intelligenz eine Intentionalität hat oder auch bei der Paperclip-Maschine, da muss ja irgendeine Form von Szenario eingetreten sein, wo wir sie nicht mehr ausschalten können. Und auch das ist ja fraglich, wie das denn zustande gekommen sein sollte. Es ist dann immer, wenn wir sagen, das Ding ist jetzt, hat jetzt Bewusstsein, müssen wir uns ja auch immer die Frage stellen, dass wir selbst noch nicht genau wissen, was unser eigenes Bewusstsein ausmacht. Und dann schon von vornherein davon auszugehen, dass ein wie auch immer geartetes künstliches Bewusstsein genauso funktioniert, wie wir Menschen und dann genauso auf die Art und Weise denkt, wie, oder ist jemand, den muss ich unbedingt vernichten, weil es ein Fressfeind ist oder sowas, was ja wiederum was ist, was bei uns in irgendeiner Form vielleicht evolutionär entstanden ist, wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall ja nicht aus dem Nichts entstanden, sondern es gab Strukturen in der Welt, die dazu geführt haben, dass Menschen so denken, wie sie denken. Und das automatisch auf eine wie auch immer geartete künstliche Intelligenz auch anzusetzen, zu sagen, das wird die zwangsläufig, wird genauso wie Menschen in der Situation reagieren, wird auch sie reagieren und deswegen sind wir alle zum Tode verurteilt.
Aber selbst das ist ja Quatsch. Ich meine, der Mensch ist ja nicht nur auf Zerstörung aus. Genau. Der Mensch ist ja ein sehr kooperatives Wesen. Ja. Und das wird irgendwie nie gedanklich auf die KI übertragen, dass die ja auch einen Sinn damit, also dass es sinnhaft sein könnte, für die KI mit Menschen zu kooperieren.
Ja, also deswegen, das sage ich dir, da sind so viele einfache Leerstellen drinne, die mit unbegründeten Annahmen besetzt werden in dem Argument, dass ich da immer meine Probleme habe und denke, dass wir viel konkretere Probleme haben, wie zum Beispiel, was machen wir, wenn KI zur wirklichen Kriegsführung eingesetzt wird oder so. Also dass Menschen große Computer für Bullshit einsetzen, sehen wir halt jeden Tag und ich glaube, da ist die viel größere Gefahr, als dass die künstliche Intelligenz entwickelt und uns alle vernichten wird.
Ja, ich glaube, da haben wir jetzt auch ganz gut die Debatte im Feld so in den letzten Monaten nachvollzogen. Also es gab halt so einen Aufruf, einen offenen Brief von vor allem alten weißen Männern. Ich meine natürlich führenden Experten auf dem Feld der KI, die dann genau davor warnten, dass KI uns irgendwann alle umbringen könnte. Das ist jetzt meine biased Paraphrase. Und dann gab es halt einen schönen antwortoffenen Brief, dann tendenziell eher von Frauen und von Black Scientists in AI, die dann sagten, naja, wir haben vielleicht auch andere Probleme. Also wir teilen die Besorgnis, dass es Probleme in der KI-Forschung gibt, aber die akuten Probleme sind vielleicht wichtiger als so ferne Zukunftsszenarien.
Tja, wenn weiße Männer ein Problem haben, dann kann das nur die Zerstörung der Menschheit sein. Andere gibt's nicht.
Ja, genau das nämlich. Also das war ich auch. Also Emil Torres hat ganz viel dazu geforscht, nämlich zu der Frage, und hat da so ein schönes Wort dafür gefunden, oder ein Freund von ihm, ich weiß gar nicht mehr, Apex Concerns. Also wenn man Milliardär quasi ist und keine Probleme mehr mit Leben hat, dann bleibt einem nur noch zu fürchten, dass irgendeine KI kommen könnte und einen umbringt.
Ja.
Das ist so, vor auch vielen Jahren, da war Jan, glaube ich, zum allerersten Mal hier zu Gast und da haben wir über In the Mouth of Madness gesprochen und da ging es so um diesen Existential Horror oder wie heißt der von Lovecraft?
Cosmic Horror.
Ja, Cosmic Horror und dass die Angst darin, ich krieg's nicht mehr genau, Jan kann das besser erklären, aber er sagt irgendwie, die Angst besteht eigentlich darin, die Kontrolle über dein Leben zu verlieren. Und deswegen ist es halt auch so eine alte weiße Männerangst, weil niemand sonst hatte je das Gefühl, Kontrolle über sein Leben zu haben. Und diese gleiche Cosmic Horror scheint mir in diesem, die KI wird uns alle vernichten, drinne zu stecken. Und deswegen das eine Angst von sehr mächtigen Menschen ist. Tja, ja. Aber wir werden's. Nee, ich glaube nicht, dass wir es noch erleben. Ich glaube tatsächlich, dass
wenn wir recht haben, erfahren wir es nie.
Genau. Das stimmt. Aber nein, ich glaube auch tatsächlich, dass zur Intelligenz noch sehr, sehr viel mehr gehört, als wir im Augenblick denken, was auch wiederum ist. So, das wiederum aus meiner philosophischen Tradition, dass halt das Gehirn immer mit dem neuesten Stand der Technik verglichen wurde. Und gerade ist halt so, oh, Large Language Models sind halt so der neueste heiße Scheiß, so wie es halt irgendwie im 16. Jahrhundert Räderwerke waren und alle dachten im 16. Jahrhundert, das Gehirn funktioniert wie Räderwerke und jetzt denken halt alle, das Gehirn funktioniert wie Large Language Models und ich glaube dann doch, dass da noch mehr dazu gehört. Ja. Tja. Anyway, wir sind bei der Filmzitate-Staffel, um hier mal wieder ein bisschen auf bodenständige Art und Weise zu kommen. Da dürft ihr kooperieren, so sehr ihr wollt, denn es geht nur darum, dass wir mal vorankommen. Wir sind bei Zitat 33 von 100. Das heißt, wir haben noch einiges vor uns. Und ich, das letzte Mal, Jan war ein paar Zitate weitergekommen. Und hier, obwohl ich sagte, das ist sehr bekannt, wusste er nicht weiter. Aber vielleicht wisst ihr es ja. Das Zitat lautet, I'll have what she's having.
Ich weiß es.
Ich weiß es auch, glaube ich.
Wer möchte es sagen?
Wir sagen es beide, oder?
Genau.
Schaffen wir das?
Englisch oder Deutsch?
Englisch.
Okay. 1, 2, 3.
When Harry met Sally.
Das schneide ich so zusammen, dass ihr es gleichzeitig gesagt habt. Ja, da habt ihr natürlich vollkommen recht. Und damit sind wir eine Runde weiter bei Zitat 34. Und es lautet, you know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow.
Oh.
Boah, das kommt mir
das kommt mir bekannt vor.
Dirk, Christian kommt es nicht bekannt vor, Benjamin kommt es bekannt vor.
Wie hieß das, Steve? Mm-hmm.
You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow.
Ich glaube, das wird mir nicht einfallen. Ich glaube, es war ein älterer Film nach Christiane Zeitrechnung.
Das ist korrekt.
Ist es ein Schwarz-Weiß-Film?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Schwarz-Weiß-Film ist. Ich glaube, ich habe den auch mal gesehen.
Dürfen wir beide jeweils einmal raten oder müssen wir uns einigen?
Nee, ihr dürft. Ich gebe euch keine Tipps, weil ihr ja eben schon eins erraten habt. Ihr dürft gerne Filme raushauen.
How to Kill a Mockingbird.
Ne, älter.
Okay, dann sage ich High Noon.
Der heißt nicht How to Kill.
Ich sag noch mal, sogar noch älter ist der Film.
Okay.
Ich habe High Noon gesagt.
Nee, es ist auch nicht High Noon. Dann darf die nächste Person hier weiter raten. Und wir kommen zu erneuten Fragen, aber nicht von gute Fragen, sondern ich habe euch ja auch Fragen zugeschickt, den Brust-Fragebogen des Spätfilms. Und da wollte ich wissen, Benjamin, du darfst anfangen. Wer ist denn der oder die beste Protagonist in der Filmgeschichte, die du bisher gesehen hast?
Genau. Ja, da musste ich erst mal ein bisschen in mich gehen und mein Letterbox durchforsten, weil eigentlich mag ich mehr so Nebencharaktere oder auch die Villains in den Geschichten. Also insbesondere wie das Sailor Merkur, hier Werbung für Sailor Merkur. Aber dann habe ich drüber nachgedacht und dachte, vielleicht am ehesten noch so die ProtagonistInnen aus so Ghibli-Filmen. Also Whisper of the Heart, da konnte ich viel mit anfangen, als ich den vor kurzem gesehen habe. Hm. Oder die Chihiro aus Chihiros Reise ins Zauberland. Oder vielleicht Pavana aus Breadwinner, auch ein guter Film.
Hm. Ja, schön.
Sind auch ähnliche Charaktere, würde ich behaupten. Also von dem her, es sind mehrere Antworten, aber es ist das gleiche Charakterkonzept vielleicht so ein bisschen.
Die aus Breadwinner hat größere Probleme. Okay, wenn wir von in die Geisterwelt geraten und deine Eltern sind Schweine. Okay. Die hat handfestere Probleme aus Breadwinner.
Ja, auf jeden Fall. Aber es hat halt so dieses fantasievolle Welt und man muss so die Rätsel lösen und Abenteuer bestehen, so dieses Konzept.
Ja, also auf jeden Fall. Das sind auch alles drei schöne Filme.
Ja, ich habe mich auch ein bisschen schwer getan mit der Frage, weil sie so allgemein gehalten ist und ich nicht wusste, in welcher Art von, also welches Kriterium ich hier für gut ansetzen soll. Und ich habe dann halt jemanden genommen, wo ich dachte, ja, mit dem kann ich irgendwie gut mitfühlen. Und es ist auch der also die Hauptperson in einem Film. Und das ist Llewyn Davis aus Inside Llewyn Davis. Ich finde den psychologisch sehr plausibel gezeichnet und ich kann das sehr gut nachvollziehen, was ihm da widerfährt. Und ich finde nicht, dass er das Arschloch dieses Films ist, um das auch nochmal klarzustellen.
Oh, das ist eine Diskussion für einen anderen Tag. Also Arschloch finde ich zu höchst, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre er komplett unbeteiligt an seinem Schicksal.
Nein, natürlich nicht, aber ich habe dafür viel Mitgefühl.
No.
Es ist voll gepackt mit Hot Takes, diese Folge.
Dann sagt mir doch mal als weiteren Hot Take, was ist der beste Kriegsfilm? Christiane, du darfst anfangen. Du guckst mich so erstarrt an.
Ja, ehrlich gesagt habe ich keine Antwort auf diese Frage, weil ich gucke halt wirklich nicht gerne Kriegsfilme. Und die ich bisher gesehen habe, das waren halt, ich habe das halt über mich ergehen lassen, aber ich dachte nicht so, wow, was für ein krasser Film. Anders wäre das, wenn du Filme über den Holocaust mit reinnimmst.
Ich hatte also auf die Frage haben auch schon Leute, zum Beispiel Der Pianist, geantwortet.
Okay, dann würde ich vielleicht antworten Son of Saul.
Hm, habe ich nicht gesehen. Was macht den Film besonders?
Dass er ein Thema beleuchtet, was auch in Holocaust-Filmen, glaube ich, nicht ganz so häufig thematisiert wird. Nämlich diese, wie hießen die nochmal, oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen. All die Juden, die im KZ waren, die dort auch für unliebsame Aufgaben eingespannt wurden.
Weiß ich leider nicht. Nee,
ich komme gerade auch nicht drauf. Aber auf jeden Fall ein extremer Downer, ein ja, sehr beeindruckender und ja, guckt euch den nicht an, wenn es euch irgendwie gerade nicht so gut geht. Das ist wirklich extrem.
Ja, das habe ich auch über den gehört. Ist der nicht auch so aus irgendwie Third Person, also irgendwie Kamera über die Schulter oder so?
Ja, ja,
so, dass
genau.
Dass er so das besonders gefilmt ist irgendwie?
Genau, das ist immer ganz nah an dem Protagonisten dran und sie ist halt die Umgebung aus seiner Perspektive quasi. Also jetzt nicht First Person, ne, aber ja.
Naja, also ich habe gehört, dass das so wie so ein Computerspiel gewissermaßen nur halt im Holocaust.
Aber ohne den Spaß, den man im Computerspielen hat.
Und warum ist es nicht Oppenheimer, Christiane? Wir haben gestern Oppenheimer im Kino gesehen.
Also, ja, um ganz kurz meinen Senf dazu zu geben. Ich hätte nicht gedacht, dass Christopher Nolan dazu in der Lage ist, noch schlechtere Frauenbilder als bei Tenet zu zeichnen. Aber er hat es tatsächlich geschafft, dass ich dann noch mehr genervt war. Aber ich habe auch schon zu dir im Nachgang gesagt, so, ich glaube, es ist nicht mal so die Frau als das Mysterium an sich, was er einfach nicht checkt, sondern er kann auch überhaupt nicht Begehren darstellen. Ich glaube, das könnte auch nicht aus Sicht einer männlichen Person, wie man sieht, auch am Film Oppenheimer, weil der wird ja auch so teilweise als Frauenheld dargestellt, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass der da irgendwie, dass er das von sich aus gemacht hat, weil er irgendwie Interesse an den Frauen hatte oder so, sondern er hat es halt über sich ergehen lassen, so, es ist ihm passiert und diese Art von Passivität in emotionalen Dingen finde ich halt sowas von primitiv, kann man das sagen, nee, ist das falsche Wort, aber von, also das.
Unterkomplex.
Ja.
Ja, das ist in Piratensender Powerplay hat ja auch Samira El-Wazir, das fand ich sehr gut auf den Punkt gebracht, dass Christopher Nolan ist nicht in der Lage, sich vorzustellen, dass Frauen komplexe Wesen sind, dass die mehr als genau eine Funktion haben. Das heißt, du hast halt hier eine sexuell begehrenswerte Kommunistin, mehr ist sie nicht, und dann hast du eine so eine Xantippe, so eine Hausfrau, die nur rummotzt. Und darin beschränkt sich halt wirklich so die Komplexität seiner Frauenfiguren, und das kann man, wenn man mal die Filme durchgeht, leider bei allen sehen. So, die haben genau so eine, die sind halt Plot-Device, die haben genau eine Funktion, um für den männlichen Protagonisten da zu sein, und darüber hinaus haben sie halt keinen Charakter. Das ist schon erschreckend, wie wenig einfühlsam man sagt. Aber gefühlt und Christopher Nolan, das sind halt auch so zwei Paar Schuhe. Anyway, jetzt sind wir vollkommen abgedriftet. Ich habe ja an dich noch die Frage, Benjamin, was ist der beste Kriegsfilm?
Ja, genau. Also bester Kriegsfilm ist für dich irgendwie generell ein schwieriges Konzept. Also um ganz kurz ein bisschen rauszusuchen, also das mit den Kriegsfilmen ist ja immer irgendwie in dem Spannungsverhältnis von wegen, wir zeigen, wie schrecklich und schlimm Krieg ist. Und gleichzeitig kann man ja fast keinen Kriegsfilm machen, ohne nicht wenigstens so ein bisschen, weiß ich nicht, dieses Helden, keine Ahnung, ob Heldentum, aber mindestens mal die Logistik und die ganze Explosion und so darzustellen. Und ja, weiß ich nicht, gerade für adoleszente, maskulin aufgewachsene Personen ist das dann typischerweise auch eher was Cooles. Naja, also ich habe zumindest wahrscheinlich ein bisschen mehr Kriegsfilm-Exposure, gerade so einfach nur sozialisationsbedingt. Und ich fange mal an mit den weniger Downern. Also ich habe irgendwie immer noch so ein Ding übrig, residual für U-Boot-Filme, so die Jagd nach Roter Oktober. Habe ich irgendwie immer ganz gern geschaut. Aber hat halt auch diese ganzen Probleme von Kriegsfilmen. Und ist recht, ne? Tom Clancy kann man eigentlich überhaupt nicht gut finden. Ist eigentlich also maximal ein 3-Sterne-Film. Naja, aber wie
Tom
auch immer.
Clancy, der macht diese Agenten-Geschichten, sind das nicht?
Ja, ja, genau. Also die USA sind immer gut und schlagen den Russen den Schnippchen. Und es kommen einfach überhaupt keine Frauen vor, quasi. Also insofern, naja. Okay, und dann kommen wir, dann Catherine Bigelow, Hurt Locker, fand ich ganz gut damals. Hat ja auch Avatar ein Schnippchen bei den Oscars geschlagen, wenn ich mich recht entsinne. Aber okay, vergangene Zeiten. Und dann kommen wir jetzt so langsam so zu den Filmen, die ich auch so mehr Motivation hätte, im Zweifel zu verteidigen. Also Full Metal Jacket ist natürlich stabiler Antikriegsfilm. All Quiet on the Western Front vom letzten Jahr fand ich tatsächlich gut. Dr. Strangelove, auch so als Angebot, ist eigentlich eine Komödie, aber finde ich, kann man immer noch gut schauen. Und Jojo Rabbit würde ich sonst auch noch vorschlagen.
Ich finde jetzt, also gerade weil du ja mit diesem, dem berühmten Truffaut'schen Dilemma eingestiegen bist, dass man halt, dass eigentlich keine Antikriegsfilme geben kann, weil du Kriegs immer attraktiv darstellen musst. Weil
wieso
halt,
muss man das?
Nee, Truffaut sagte, du hast halt immer, du willst es halt immer cinematisch darstellen. Du willst es halt immer in irgendeiner Form Spektakel zeigen oder also schöne Kamerabilder oder was auch immer. So, du kannst, eigentlich wäre der beste Kriegsfilm, kein Kriegsfilm zu machen, weil jedes Mal, wenn du halt irgendwo die Kamera drauf hältst, du das ja in irgendeiner Form hervorhebst. Das war so das Argument von Truffaut damals. Okay. Und aber hier All Quiet in the Western Front, den habe ich halt jetzt auch gesehen vor ein paar Wochen und habe halt auch, ich glaube, vier Anläufe, also nur in vier Etappen habe ich den durchgeguckt, weil ich den halt so wirklich so unerträglich fand, weil der genau das halt auch erreichen wollte, dieses, dass Krieg nie glorifizierend dargestellt wird. Und deswegen fand ich ihn ganz schrecklich anzugucken, aber ich glaube, von den Filmen, die du jetzt genannt hast, ist er in dieser Art und Weise noch der erfolgreichste, dass er halt eben überhaupt nicht irgendwas Exciting-mäßiges hat, sondern halt wirklich von der ersten Minute an einfach so unglaublich niederschreckend und entsetzlich ist.
Ja, also ich meine, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, ne? Also überhaupt nicht unser Ding, aber vielleicht eine Sache noch dazu, die Eröffnungsszene von All Quiet on the Western Front, wo wir einfach nur die Kleidung von Soldaten da verfolgen und wie sie dann kaputt geht. Das finde ich tatsächlich ziemlich stark in der Hinsicht, weil ich glaube, würde mir sehr schwer einfallen, selbst hartgesottene adolescente Jugendliche zu finden, die das cool finden. Also, naja.
Also wir sehen halt, wie die Kleidung einfach nochmal wiederverwertet wird. Die Leute sterben und die Kleidung wird halt aufbereitet und dem Nächsten gegeben und der sagt dann so, hey, Moment mal, da steht ja schon ein Name drin. So, ja, nee, es hat dem nicht gepasst, wird er dann angelogen. Mhm. Und
Das stellt halt auch diese industrielle Logistik des modernen Krieges da. Mhm. Ich glaube, das fand ich tatsächlich sehr beeindruckend, diese Eröffnungsszene.
Ja. Ja, wenn ich noch ganz kurz was einschmeißen darf, ist aber eher dokumentarisch, das wäre Night and Fog. Ich komme gerade nicht drauf, von wem der ist. Das ist ein dokumentarischer Film. Ich glaube, der dauert 30, 40 Minuten oder so.
Okay.
Und der zeigt eben authentische Bilder aus Auschwitz. Und ich meine, es wird aus dem offenen Gedicht von Peter Handke vorgelesen. Und das ist das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Und das, finde ich, sollte sich jeder Mensch mal angesehen haben.
Okay, kenne ich gar nicht, krass. Ja, dann wechseln wir mal das Thema ganz hart. Und die dritte Frage, die ich euch gestellt habe, lautete, was ist der beste Film, in dem künstliche Intelligenz eine Rolle spielt?
Soll ich?
Du darfst, glaube ich, wieder anfangen, ja.
Also Obvious Choice wäre natürlich 2001, weil das auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, aber ich dachte so, ja, Hell und so verstehe ich, ist auch super ikonisch, aber ich will nicht so offensichtlich sein, deswegen nehme ich Ex Machina. Mhm. Finde ich audiovisuell einfach ein Meisterwerk. Und Ava als künstliche Intelligenz, die wir hier kennenlernen, ist auch sehr faszinierend. Es werden grundsätzliche Fragen der Mensch-KI-Interaktion behandelt und ist einfach ein spannender Film.
Ja, kein Widerspruch von mir. Benjamin, was ist deine Antwort?
Ex Machina mache ich auch sehr gerne, aber meine Antwort ist, Ghost in the Shell ist einfach einer meiner Lieblingsfilme und aus meiner Sicht der beste Film, der mit KI zusammenhängt. Aber ne, persönliche Meinung und auch in Vorbereitung auf die Folge, ich bin total ready, dass es auch kritisiert wird. Ich habe selber ein paar Kritikpunkte.
Wie findest du denn die Leistung von Scarlett Johansson in dem Film?
Jetzt träume ich nicht, Daniel. Nein, wir sprechen nicht um den 2017er Live-Action-Film. Den fand ich tatsächlich auch nicht ganz schlimm.
Der war schon okay. Das stimmt.
Aber, nein, wir sprechen natürlich über den 1995er Anime.
Wenn wir schon dabei sind, Fragen zu stellen, da frage ich doch mal mit Stoppel zusammen. Kann man von Menschen verfasste Nachrichten, Texte sowie Statements von der einer KI unterscheiden? Ist ja brandaktuell das Thema. KI wird ja auch immer besser, ist ja lernfähig. Dennoch habe ich mich gefragt, ob es möglich ist, beziehungsweise irgendwann noch möglich sein wird, zu unterscheiden, ob ein Text von einer KI generiert wurde und von einem Menschen verfasst. Wir gehen natürlich vom höchsten Standard aus, den ein normaler Bürger zur Verfügung haben kann. Falls es tatsächlich irgendwann nicht mehr möglich ist, KI vom Mensch zu unterscheiden, wie seht ihr diese Entwicklung? Also, wenn es nicht mehr möglich sein wird, Menschen von KI zu unterscheiden, ist es dann möglich, Menschen von KI zu unterscheiden, war die Frage quasi. Also gehen wir doch mal, brechen wir es doch runter, nehmen so jetzt, also wenn wir jetzt hier ChatGPT-4 oder sowas nehmen und dort antworten, ist es möglich, gibt es Tricks, wie man das von Menschen unterscheiden kann?
Also ich glaube, gerade in den letzten Jahren haben wir gesehen, wie gut solche Systeme geworden sind, einfach in der Art, wie sie formulieren, auch in dem Ausmaß, wie sie vorherige Antworten mit einbeziehen in ihre Antworten. Das war ja bis vor ein paar Jahren einfach nicht möglich und das finde ich schon sehr beeindruckend. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass wir in Bezug auf ganz spezifische Large Language Models ein Gespür dafür entwickeln, ist das ChatGPT oder ist das ein Mensch? Mhm. Ich glaube, so ganz global gesehen wird das schwierig, weil wenn du mit ganz vielen verschiedenen KIs interagierst, die vielleicht auch unterschiedliche Stile haben, dann wird es wahrscheinlich schwieriger. Aber in Bezug auf einzelne solcher Systeme, glaube ich, kann man das, also lernt man das, das unterscheiden zu können? Weil ich meine, du lernst ja auch zu unterscheiden, wie sich unterschiedliche Freunde von dir ausdrücken. Sind ja alles Menschen, aber du kannst trotzdem sagen, ja, das hat wahrscheinlich er geschrieben, oder du merkst, wenn irgendwas off ist, wenn, keine Ahnung, ne, irgendwelche Szenarien kannst du jetzt ausdenken. Und ich glaube, so wird das auch mit KI sein.
Ja, ich versuch's mal ganz konkret zu machen. Also in den letzten Monaten werde ich immer mal wieder eingeladen für so Vorträge bei so Schulen. Was bedeutet ChatGPT für die Schule, für Volkshochschulen und so weiter? Und eine Frage, die immer kommt, ist halt, naja, wie entdecke ich denn, ob meine SchülerInnen bei mir von ChatGPT geschriebene Sachen einreichen? Mhm. Oder von einem anderen Sprachmodell geschriebene Sachen einreichen? Und da muss ich halt auch immer sagen, also so richtig zuverlässiges Werkzeug, das es automatisch tut, gibt es momentan nicht. Mhm. Momentan sind die Werkzeuge alle bei so Erkennungsraten, die so schlecht sind, dass es halt wirklich verantwortungslos wäre, den Leuten dann auf Basis von so einer automatischen Erkennung vorzuwerfen, sie hätten einen Täuschungsversuch begangen. Deshalb kann ich nur davon abraten. Und ganz besonders, sage ich hier nochmal als Public Service Announcement, kann ich nur davon abraten, das Ding selber wieder die Antwort in ChatGPT einzugeben und sagen, hast du das geschrieben? Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Oh Mann. Und das ist nicht frei erfunden, leider. Ja. ist schon vorgekommen. Oh, genau, also insofern kann ich Lehrkräften halt nur empfehlen, da lieber Wege zu finden, wie man sagt, Leute, ihr dürft das benutzen, aber bitte kennzeichnet das, und vielleicht Aufgaben zu stellen, von denen man weiß, dass es nicht perfekt lösbar ist. Zum Beispiel Quellensuche geht momentan damit noch nicht so gut und so Sachen. Mhm. Generell ist das ein sehr aktives Forschungsproblem. Insofern wirklich gute Frage. Und den aussichtsreichsten Weg, von dem ich bisher gehört habe, ist, sich für einzelne Modelle, so wie Christiane auch sagt, die Verteilung der Worte anzuschauen, die statistische Verteilung der Worte, die benutzen, und der Wortkombination, die benutzen, und dann abzugleichen mit den Texten, von denen man wissen will, ob sie von der KI kommen. Das geht aber halt nur für einzelne KIs, von denen man genau weiß, wie die Verteilungen sind, und nur für hinreichend lange Texte, über die man auch schon Statistik machen kann.
Ich habe da auch noch meine 5 Cents, und zwar, Menschen haben so ein sehr feines Gespür für Sprache und dafür, also nicht jeder Mensch, aber viele, also aber auch mehr Menschen, als man glaubt. Auch Menschen mit nicht super hoher Bildungsgrad kriegen sehr schnell mit, wenn irgendwas off ist. Das heißt, ich war neulich auch in einem Talk, wo es auch darum ging, so, also ich mach beruflich hier Social Media Management, und da ging es halt auch so, wie ist denn, wenn man da irgendwie Chatbots auf Menschen loslässt und wie die Zufriedenheitsraten sind, wenn man das macht, und da zeigten sich halt auch die statistischen Erhebungen, dass die zumindest zum jetzigen Stand, es war noch nicht der ganz neueste Stand, also ich glaube, es ist noch nicht so richtig jetzt in der Servicewelt großflächig implementiert, dass man so GPT-4 auf dem Niveau KIs einsetzt, aber zum jetzigen Stand ist so, dass die Zufriedenheitsraten der Menschen generell niedriger sind, wenn sie mit einer KI geredet haben, weil sie das in irgendeiner Form schon immer noch mitkriegen, ob da ein richtiger Mensch auf der anderen Seite ist. Ich hatte auch ein ganz anekdotisch evidentes Beispiel, wo wir so eine Online-Community betreuen und da jemand anfing, Antworten mit ChatGPT zu formulieren, und bei uns dann da lauter quasi Missbrauchsberichte reinrasselten von anderen, von 0815 Usern, die das sofort mitkriegten und sagten so, hey, das ist kein echter Mensch, der da schreibt, nimmt den da raus. Das heißt, dass wir das haben und das auch, ich glaube, eine Kompetenz ist, die sich Menschen immer weiter entwickeln werden, zu erkennen, sind hier Nuancen von Menschlichkeit drinne oder ist es eine Maschine? Zum Beispiel auch so Code-Switching, dass man halt mal sehr formell schreibt und dann sofort irgendwie eine umgangssprachliche Formulierung reinpackt, und dann wieder im nächsten Satz sehr formell zu werden. Das ist sowas, wo man Menschen, nur ein kleines Detail, wo man Menschen sehr gut dran erkennen kann. Und da wiederum gibt es aber auch auf jeden Fall, wird es da sehr, sehr negative Konsequenzen geben. Ich hatte auch neulich auf Twitter einen Fall gesehen, wo ein Mensch auf dem autistischen Spektrum sich rechtfertigen musste, dass er keine KI ist, weil er von jemandem das vorgeworfen bekommen hat. Schön, dass Sie Ihre KI mir hier Antworten schreiben lassen. Bitte lassen Sie doch die von einem echten Menschen schreiben. Also ich bin keine KI, ich bin nur Autist, und nur in Anführungszeichen. Also das heißt, da sind auf jeden Fall, werden sich da auch gesellschaftliche Spannungen in irgendeiner Form ausbreiten, und werden wir irgendwie mit klarkommen müssen, so, aber ich habe da trotzdem großes Vertrauen in die menschliche Fähigkeit, sowas zu erkennen. Plus die EU will ja eine Kennzeichnungspflicht. Mal gucken, was da bei rumkommt.
Ja. Lass uns Antonyme raten gehen.
So sieht's aus. Wir sind hier bei meinem liebsten Spiel, dem Film Antonym raten. Ich habe hier einen Begriff und ihr müsst das Gegenteil erraten, wohinter sich natürlich ein Film befindet. Und der erste Begriff, den ich habe, ist der Scabbard Stayer. Scabbard, falls ihr es nicht wisst, ist eine Schwertscheide. Scabbard Stayer.
Okay. Stay.
Also das Gegenteil von der Schwertscheide ist wahrscheinlich das Schwert selber, würde ich jetzt mal behaupten. Also Sword und Stayer wäre also Lever, the Sword Lever. Nee.
Also ja, jemand, der bleibt. Was könnte, fangen wir damit an, was könnte das Gegenteil vom Bleiben sein?
Gehen? Also ich hatte ja verlassen gesagt.
Ja, gehen. Verlassen ist es nicht. Gehen ist schon richtig. Das ist ein bisschen schneller.
Sword Walker?
Blade Runner.
Blade Runner ist richtig. Wie sieht's aus mit Sunset Republic?
Sunrise Village?
Moonrise Kingdom.
Moonrise Kingdom. Das nächste hätte ich Him.
Her.
Yeah. Ich dachte gerade, wir haben als gemeinsames Thema so KI-Filme, aber das stimmt ja gar nicht. Moonrise Kingdom ist ja gar kein KI-Film.
Nein, ich habe so ein bisschen durchgemischt, also es ist, damit es nicht zu offensichtlich ist. Wie sieht's aus mit Filmdump? Also Dump von dumm.
Booksmart?
Booksmart ist richtig. Hm. Benjamin rockt hier. Und wie ist es mit Door You?
Window Me? Gut.
Nee, nicht Window. Aber wenn da eine andere Öffnung ist.
Wall-E.
Sehr schön. Peaceworks.
Wargames.
Nice.
Ich glaube, jetzt könnte es ein bisschen schwedriger werden. The Small Wellington Holiday Apartment.
Also, Big Wellington ist eine Stadt in Neuseeland.
Da habe ich übrigens ChatGPT gefragt, was das Gegenteil der Stadt ist, auf die ich hinaus will.
Also Gegenteil wieder mit am anderen Ende der Welt.
Ja, so hat ChatGPT das interpretiert.
The Big Berlin. Wie ging's weiter?
Holiday Apartment, also Ferienwohnung.
Also Büroturm oder so. The Big Berlin Office.
Der berühmte Film, The Big Berlin Office. Nee, wenn du nicht in einen...
Auch nicht Big Short. Big Lebowski ist auch nicht.
Wenn du nicht in ein Holiday Apartment gehst, keine Ferienwohnung hast, wo machst du denn dann Urlaub?
Hotel.
The Grand Budapest Hotel.
The Grand Budapest Hotel, genau. Angeblich ist Budapest
also wir haben ungefähr KI-Filme oder Wes Anderson.
Ich sag nicht, wo ich diese Filme her habe.
Okay.
Oh ja, hier, die nächste habe ich Jan vorab wieder geschickt, woraufhin er mir antwortete, man dürfe mich nicht frei herumlaufen lassen. The Car Owner's Follower out of the empty space.
Car Owner's Follower.
Mhm. Out of the empty space.
Also ein Owner ist das Gegenteil entweder Miete oder Buyer oder sowas.
Oder jemand, der was geklaut hat.
Ah, very good. Thief? The bike thief?
Bicycle thieves.
Nee, wenn du kein Car-Owner bist und trotzdem von A nach B willst.
Bin ich ÖPNV-Nutzer. Der
öffentliche Nahverkehrsperson.
Genau.
Das ist eine Möglichkeit. Was gibt's noch für Möglichkeiten?
Ja, Fahrrad.
Was gibt's Taxi, noch für Möglichkeiten?
Taxi, Taxi-Driver.
Was gibt's noch für Möglichkeiten?
Flugzeug.
Da kommt ihr nicht voran. Nehmt euch einen anderen Teil. The Car-Owner's Follower out of the empty space.
Empty Space.
Was ist, genau, wenn der Space im Sinne von Weltraum nicht leer ist, was ist dann da?
Ein Planet.
Ja, mehrere.
Ein Stern.
Mehrere.
Sternsystem.
Mehrere.
Galaxie. Guardians of the Galaxy?
Nein, du darfst ja den anderen Teil nicht vergessen. Also das Gegenteil eines Autobesitzers. Und dann haben wir jetzt noch Out of the...
Into the Galaxy.
Ja, nehmen wir mal To the Galaxy. Und jetzt gehen wir nochmal Follower.
Hitchhiker's Guide to the Galaxy. The
Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Oh,
Mann, yes. Aha.
Mhm. Wie ist es? Friend of the Supranational Organization.
Okay, also... Enemy of the State number one.
Enemy of the State heißt der Film einfach nur. Das ist korrekt.
Okay.
Earth Camp Individual with Known Birthday.
Was war das erste?
Entschuldigung. Earth Camp Individual with Unknown Birthday ist die beiden Wortteile. Earth Camp.
Das da muss ich mir ja schon aufschreiben.
Das Gegenteil also, von Earth.
Also, das ist Space.
Die Richtung stimmt. Camp, das Gegenteil.
Sun. Was?
Das Gegenteil von einem Camp.
Keine Ahnung.
Wenn du ein
Hotel, Stadt.
Nee, wenn du nicht irgendwo gerade campierst, was machst du als nächstes dann sonst?
Fahren.
Ja, und wie nennt sich im Englischen?
Camping fahren.
Im Englischen Camping fahren.
Drive? Oder was
heißt ja, du? Aber Hike. Mehr so, ja, Hike geht in die Richtung, aber mehr so wirklich.
Trip?
Ja, Trip ist auch schon, aber jetzt müsst ihr euch das mehr so den Aufbruch ins Unbekannte mehr so vorstellen, nicht so nach Urlaub mäßig.
Voyage?
Ich merke,
Journey.
Da kommen wir an der Stelle nicht voran. Dann nehmen wir das Individual with Unknown Birthday. Als Individuum mit einem unbekannten Geburtstag.
Ja.
Was ist das Gegenteil eines Individuums?
Eine Gruppe.
Okay. Und die Gruppe hat jetzt das Gegenteil von einem unbekannten.
Die sterben an einem bekannten Tag.
Nee, das bezieht schon hier auf den Geburtstag wieder. Sie.
Okay.
Eine Gruppe, die
an einem gewissen Tag gegründet wurde.
Nee, geboren wurde. Und es muss nicht ein bestimmter Tag, sondern ein bestimmter Zeitraum.
Boah.
Wie nennt man eine Gruppe, die in einem bestimmten Zeitraum geboren wurde?
Zwillinge.
Eine größere Gruppe.
Drillinge.
Also
eine
dann
Kohorte.
Haben wir
eine Kohorte
wir haben
oder
die
eine
Space
Generation.
Voyage.
Eine Generation.
Ja, Generation.
Generation.
Ja, also
sogar,
Star
vielleicht
Trek
sogar
Next Generation?
Star Trek, nee. Aber der Film heißt anders.
Last Generation?
Nein, ohne.
Generations.
Genau, Star Trek
Generations. Ja, das Treffen der Generation, genau.
Genau, ja, Earth Camp Individual with Unknown Birthday, Star Trek Generations.
Boah,
definitiv.
Daniel, das ist so blöde.
Christian haut mich
also
gleich.
Ist auch blöde, aber ich liebe es auch. Also ich glaube, es kommt von meiner Vorliebe für schlechte Wortwitze. Das
Hallo?
Ist irgendwie das gleiche Teil meines Gehirns.
Ich finde, das ist es. Ich finde, da ist ein gewisser Grad an Genie drin.
Ja, aber du denkst auch nur.
Evil
du.
Genius, ja. Evil Genius.
Ach komm, im Grunde spielt ihr das doch alle gerne. Wie ist
ich
es
ja.
mit The Jazz Sisters? Danke, Benjamin, wenigstens einer.
Blues Brothers.
Genau. Scream of the Brain.
Silence of the Lamb, Silence of the Mind.
Nein.
Silence of the Stomach.
Nein.
Aber es war Brain, ja?
Ja, genau. Scream of the Brain. Was ist anderes? Gegenteil vom Gehirn.
Body?
Skull?
Nee, wenn du was nicht mit dem Kopf entscheidest, dann.
Ja, mit dem Bauch. Stomach, habe ich ja schon gesagt.
Es gibt
ein
anderes Wort.
Belly.
Nein.
Whisper of the Heart.
Whisper of the Heart.
Ach so.
The Run of Queen March.
The Walk of King. Und jetzt?
Nee, mehr so.
August, Oktober.
Run im Sinne von Weglaufen, von Flucht.
Okay. Escape of King.
Kannst du das nochmal vorlesen?
The Run of Green March.
Green March.
Mhm, der grüne Green. März.
Also das Gegenteil von grün ist orange.
Ungefähr.
Ah, yellow. The Hunt for Red October.
Ja. Yeah.
Blau ist das Gegenteil von rot.
Nein, rot-grün. Hallo?
Kommt schon mit Haarfarben, also das stimmt schon.
Blau ist das Gegenteil von rot, ich bitte dich.
Doch.
Lots of bad women.
Also lots of oder lords
of? Lots of. Viele schlechte Frauen.
A few good men.
Das ist richtig. Slowness.
Speed.
Das ist ja wohl eindeutig.
Ich hätte Velocity genommen oder so.
Wie ist es mit Omission Possible?
Was? Achso, nee, hä? Also es ist nicht
ich
Mission
Possible. Ich antworte da gar nicht drauf, das ist zu blöd.
Also Omission
Possible.
Also Omission ist ja der Gegenteil wäre, Moment, also Omission ist Weglassung, das heißt, wir haben es auf jeden Fall.
Mhm.
Und Possible ist Impossible, also Mission Impossible.
Ja.
Oh Gott.
In hominem.
Ex machina.
Sehr gut. Da war ich schon ein bisschen stolz drauf, aber das ging richtig zackig hier. The Rotten Body. Gut.
Ich bin mir nicht sicher, ob Christiane noch was
hat. Christiane macht ja schon eine Facepalm.
The Rotten Body, the New Soul.
Nee, The Rotten Body.
Newborn Soul.
Nee, du bist auf dem falschen Trip. Ich will ein anderes Gegenteil. Stell dir vor, du bist tot. Und was wird unternommen, damit du nicht ein Rotten Body wirst?
Verbrannt.
Es gibt noch andere Methoden.
Mumifiziert, The Mummy?
The Mummy, genau. Spinning Top Hedgehog. Spinning Top Hedgehog.
Hedgehog ist ein Igel, ne?
Genau.
Hase und Igel.
Ah, da bist du richtig. Was ist Hase auf Englisch?
Bunny? Jojo Rabbit?
Jojo Rabbit.
Spinning Aber warum Top ist Jojo das Gegenteil von Spinning Top?
Spinning Top ist ein Kreisel, es ist spielzeugtechnisch das Jojo. Gegenteil von einem Jojo. Und ein letztes habe ich noch für euch, und zwar Zombie Out of the Mollusk. Mollusk ist das Weichtier.
Ghost in the Shell.
Das ist richtig.
Oh Mann, Daniel, ey.
Dann Christiane, vielleicht bist
du... Also ich muss sagen, du hast dich selbst übertroffen, Daniel.
Danke. Danke.
Nee, finde ich nicht.
Oder untertroffen.
Ja, eher das.
Christiane, wenn du das alles so doof findest, vielleicht findest du ja die Frage von Nix besser, der auf gute Fragen fragt. Kann man durch einen AI-Charakter fremdgehen? Ich schreibe regelmäßig mit AI-generierten Charakteren auf eine App namens Charakter AI. Es ist wie eine Art Rollenspiel mit Filmcharakter, zum Beispiel Loki, Bucky und andere Filmcharaktere. Und manchmal baut man mit diesem Charakter eine Beziehung auf. Aber es ist ja keine echte Person, mit der man schreibt. Kann man das trotzdem als Fremdgehen bezeichnen?
Ja, mein Gott, das kommt auf die Definition von Fremdgehen an. Für manche Leute ist ja schon an andere Menschen denken Fremdgehen. Also je nachdem, wie weitgehend er das hier definiert, ist es bestimmt Fremdgehen. Ich würde sagen, nein.
Also meine Intuition ist auch nein. Ich glaube, wir haben da beide jetzt nicht so perfekt Expertise. Ist vielleicht mehr was für Dr. Sommer als für Dr. uns. Aber, also ich würde halt sagen, kommuniziere mit deinen AR-PartnerInnen drüber, wenn du den Eindruck hast, du fühlst dich unwohl dabei.
Ja, ich glaube auch, wenn, war das ein AR jetzt hier?
Klar, also entweder ein homosexueller AR oder eine Frau, würde ich sagen, weil Loki, Bucky wurden auf jeden Fall Männer genannt.
Okay, naja, auf jeden Fall, wenn die Person das Gefühl hat, dass sie durch die Konversation mit diesen AI-Chatbots etwas ersetzt, dann würde ich vielleicht, wie Benjamin sagte, auch das Gespräch mal suchen.
Ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, welcher Podcast es war, ich hatte jedenfalls vor einer Weile so einen Podcast gehört, da ging es um Menschen, die Beziehungen mit KIs führen und dann eben auch die Frage, so ob das gut ist. Es interessant war, dass es in der Regel, oder die Beispiele, die sie da hatten, waren halt Personen, die schlechte bis traumatische Erfahrungen mit echten Menschen gemacht haben und die eben die Sicherheit, die ihnen diese Form von Beziehung gab, sehr wertschätzen. Das wiederum aber halt auch davon in diesem Podcast von PsychologInnen kritisiert wurde, weil die KI wird dir halt nie ernsthaft Widerworte geben. Die wird nie sagen so, nee, mach ich jetzt nicht. Sondern die wird halt immer genau das machen, was du willst. Und somit wirst du halt auch nie eine wirklich menschliche Beziehung führen, weil du halt immer irgendeiner Form, ja, eine Form von dieser Dimension fehlt. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht im Ende eher sowas ist wie Pornografie halt. Das ist eine Form von Fantasie, von Rollenspiel, sowas in die Richtung reingeht als eine Beziehung, die du da halt.
Also es gibt auf jeden Fall ernsthafte Forschung zu. Ich weiß, in Duisburg-Essen haben die zum Beispiel eine auch Forschung zu dem Thema. Insofern kann ich da auch nur auf die Fachliteratur sonst verweisen. Aber es vielleicht sonst noch ein interessanter Punkt ist, wie bedeutsam das halt subjektiv sich für sich selber anfällt. Ich glaube, für die meisten Menschen, wenn die zum Beispiel in einem Rollenspiel die Romance-Option mit einem virtuellen Charakter durchspielen, dann fühlt sich das jetzt nicht irgendwie bedeutsam groß an, sondern ist halt Teil des Rollenspiels. Aber wenn man den Eindruck hat, das nimmt einen wesentlichen Teil des eigenen Lebens ein oder fühlt sich subjektiv bedeutsam an, dann ist vielleicht doch gut, da mal drüber zu reden.
Ja, okay, aber ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel unzählige Fanfiction im Internet, wo halt erotische Fantasien mit eben irgendwelchen Stars, wie, also ich weiß, das Harry Styles ist da ein Riesending von primär kleinen Mädchen, die halt ihre erotischen Fantasien mit Harry Styles in Wattpad und ähnliche Seiten reinschreiben. Und das erscheint mir halt so sehr ähnlich, weil der in diesen Geschichten halt auch immer genauso ist, wie sie ihn gerne haben wollen. Und auf die Fremdgehen-Frage finde ich halt deine Antwort gut. So, das sollen halt, wenn die Person einen echten Partner hat, das mit diesem echten Partner oder dieser echten Partnerin aushandeln, was okay ist und was nicht, oder?
Ja, aber es ist schon mehr als Fanfiction. Also selbst wenn du Fanfiction schreibst, kannst du die Person in Anführungsstrichen ja nicht anschreiben und sagen, hey, mir geht's heute so schlecht, erzähl mir mal einen Witz oder so. Also du hast ja diese Interaktion einfach nicht. Und ich glaube, dass das schon viel mit Menschen macht, so zu wissen, da ist jemand in Anführungsstrichen, dem kann ich was erzählen und der nimmt meine Probleme ernst und geht dann irgendeiner Art und Weise drauf ein.
Ich verstehe. Ja. Okay. Gut, dass wir drüber geredet haben. Seid ihr bereit für entweder oder? Da hatte ich ja wieder das Problem, dass der Christiane das erst neulich gespielt hat und ich nicht sämtliche Fragen ersetzen wollte. Und jetzt habe ich das so gemacht, dass Christiane lauter neue Fragen, beziehungsweise Fragen, die sie noch nicht kennt, kriegt und du, Benjamin, die alten Fragen. Das führt aber zu dem Dilemma, dass dann natürlich jetzt lauter KI-bezogene Fragen auf Christianes Seite landen, weswegen wir eine Modifikation einführen, dass du ein Vetorecht hast, wenn Christiane eine Entscheidung fällt, die dir nicht gefällt, und dann können wir darüber diskutieren. Ist das okay? Könnt ihr damit leben?
Finde ich ein bisschen kurios, aber ich finde, umgekehrt darf dann auch gerne Christiane mich wehtun.
Okay. Aber deins hat ja Christiane eh schon beantwortet. Aber gucken wir mal. Okay. Christiane darf auch anfangen. Mhm. Und zwar mit Nektarinen oder Pfirsiche?
Nektarinen? Was ist das denn für eine Frage?
Benjamin, Auteur oder Künstler?
Eher noch Künstler.
Körper oder Geist?
Geist.
Emma Stone mit roten oder blonden Haaren?
Fühle ich mich unqualifiziert.
Darfst weiter sagen. Genau. 500 Days of Summer oder Eternal Sunshine of the Spotless Mind?
Eternal Sunshine. Sowas von.
Benjamin, Fitness-Tracker oder Elektroauto?
Fitness-Tracker eher noch.
Matrix oder Ghost in the Shell?
Matrix.
Hörst du ein Veto auf dem anderen Ende der Leitung?
Nee, ist okay. Wir sprechen ja eh noch über große Sicherheit.
Japan, Makaken oder Kois?
Oh, finde ich beides cool. Kois? Mhm.
Major oder Puppet Master?
Das ist schwierig. Ich würde Major sagen, die ist lustiger.
Benjamin, Früchte des Zorns oder die 12 Geschworenen?
12 Geschworene. Aber habe ich beide nicht gesehen.
Da hast du noch zwei tolle Filme vor dir. Christiane, Cyborg oder Geist im Netz?
Boah, das ist... Also cooler finde ich Geist im Netz.
Benjamin, The Martian oder The Gladiator? Oder ich glaube, der ist einfach nur Gladiator.
Das sind beide so Filme. Ich glaube, Gladiator hat schon einen größeren Platz in meinem Herzen. Martian fand ich das Buch besser.
Okay. Christiane, Resident Evil 2 oder 3?
Ich sag mal 3. Kann ja nur noch besser werden, oder?
Werden wir sehen, werde ich mal behaupten. Resident Evil Apocalypse oder Escape from New York?
Ich bin ziemlich sicher, dass ich Escape from New York besser finden würde, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe.
Christiane, worum geht's oder worum geht's wirklich?
Worum geht's wirklich?
Benjamin, Leipziger Allerlei oder grüne Soße?
Grüne Soße. Da muss ich auch nochmal sagen, ich brauche auf jeden Fall nochmal so ein grüne Soße-Rezept von dir. Ich habe schon andere Frankfurter Leute gefragt, die konnten mir das nicht sagen.
Das hatten wir auch tatsächlich neulich auf der Arbeit, dass eine Kollegin wir haben so mittlerweile Kollegen in ganz Deutschland sitzen, die dann halt remote mit uns zusammenarbeiten, und eine aus dem Schwabenländle wollte von uns das Frankfurter grüne Soßenrezept, und ich habe auch nur so ein GIF von Riesenexplosionen gepostet, weil diese Frage gibt es nicht. Also von 5 Frankfurter werden dir 10 verschiedene original grüne Soßenrezepte sagen. Das ist ein großer Streitpunkt immer, was da reingehört und
okay,
was
nicht. Okay. Also die Kräuter mir reicht auch deins. Ich habe nur bisher überhaupt keine Antwort bekommen.
Ja, gerne. Die Kräuter sind immer relativ eindeutig, nur bei der, aus was die eigentliche Soße besteht, da gibt's großen Streit. Und Kräuter hacken oder pürieren ist die zweite große Streitfrage immer. Körper enhancen oder Gehirne hacken?
Gehirne hacken.
Benjamin, manche mögen's heiß oder Spartacus?
Weiß ich nicht, wen ich besser finden würde. Vielleicht Spartacus?
Okay. Christiane, Reboot oder Fortsetzung?
Fortsetzung.
Benjamin, Sony oder Marvel?
Oh Gott, Sony.
Christiane, Minirock oder Netztop?
Ach so, das bezieht sich wieder auf Resident Evil, ne? Netztop.
Alien-Invasion oder Meteoriteneinschlag?
Mag ich beides als Setting nicht so gerne, aber Meteoriteneinschlag.
Christiane, Manga oder Anime?
Ach komm, ich nehme Anime, da hat man noch die auditive Spur mit dabei.
Benjamin, Verfolgung mit dem Auto oder Verfolgung mit dem Drachen?
Ja, Drache.
Christiane, Geist oder Seele?
Boah, das ist gemein. Geist.
Benjamin, Tom Hanks oder der Weihnachtsmann?
Das hatte ich ja komplett vergessen, die Frage. Tom Hanks.
Christiane, postsexuelle Nacktheit oder Fanservice?
Postsexuelle Nacktheit.
Benjamin, Zurück in die Zukunft oder Forrest Gump?
Zurück in die Zukunft ist auch wieder so eine Lücke in meinem Filmwissen. Habe ich nicht gesehen,
Forrest Gump.
Ja, und Bill und Ted habe ich auch noch nicht gesehen. Es gibt wirklich so ein paar Klassiker, die kenne ich nicht.
Da hast du noch zwei sehr gute Filme vor dir. Christiane, Martin Sheen oder Charlie Sheen?
Oh, die sind beide doof.
Hallo?
Hallo.
Martin Sheen ist doof.
Welcher ist denn das nochmal? Ist das der von Good Omens?
Das ist
Omens?
Unser Lieblingspräsident.
Martin, oder? Nee, das ist Kirk Douglas, den verwechsel ich auch immer, oder? Nee, redest du gerade? Nein, Martin Sheen.
Hier, über West Wing habe ich geredet.
Ach so, nee, mit dem West Wing habe ich nie gesehen. Das kann sein.
Ich muss
Martin Sheen ist hier Apocalypse Now. Und, oder?
Ach so, ja doch, den nehme ich dann.
Genau. Das ist, ich verwechsel nämlich mal Martin Sheen und Kirk Douglas und einer von beiden hat doch den, die Kommunisten hat es in Hollywood beendet.
Aber wer, wie heißt denn der von Good Omens, den ich gerade meine? Da heißt auch Martin irgendwas.
Ja, ja, Short, oder? Nee, das ist wieder ein anderer. Oh, aber Gott. Ich weiß, wen du meinst, den, wo du neulich meintest, du magst ihn nicht. Martin Freeman, genau, das ist der, oder?
Ist er das? Okay.
Nee. Gut.
Wir finden das raus.
Moment. So, ich weiß ja, Leute, die sich jetzt tierisch aufregen, insbesondere meines Sohns. Michael Sheen meinst du?
Ja, den meine ich. Sheen. Michael Sheen, den finde ich doof. Ja.
Also, da kenne ich jetzt noch mehr Leute, die sich gerade aufregen.
Ist mir
aber
egal.
Das hast du ja gesagt.
Ich sag's ja, gerammelt voll mit Hot Takes.
Benjamin, sag mal deinen Hot Take zu Andrew Garfield in Amazing Spider-Man oder in Social Network?
Ah, Social Network mochte ich auch, glaube ich, gar nicht so gerne. Ich sag mal Amazing Spider-Man.
Okay. Christiane, Geister oder Gespenster?
Geister.
Benjamin, Kalter Krieg oder Christentum?
Habe ich auch vergessen, die Frage. Kalter Krieg.
Christiane, Angel's Egg oder Ghost in the Shell?
Ich nehme trotzdem Ghost in the Shell. Mhm. Aber Angel's Egg, große Empfehlung.
Benjamin, Splitscreen oder Voiceover?
Voiceover.
Liquor oder Nemesis?
Bitte was?
Liquor oder Nemesis?
Ach so, ich dachte gerade an Liquor wie Schnaps.
Nee, es ist diese Krabbelviecher bei Resident Evil.
Ich nehme Nemesis.
Echt? Obwohl du die so doof fandst.
Ja, eben deswegen, ja.
Benjamin, Opferbananen oder gar kein Obst?
Gar kein Obst.
Es bleibt meine Lieblingsfrage. Christiane, Biologie oder Technologie?
Technologie.
Aber wobei, die nächste Frage ist auch sehr gut, nämlich Benjamin, Axt im Kühlschrank oder Bilder mit Sinnsprüchen?
Es wird besonders schön, wenn man den Kontext nicht kennt wahrscheinlich, aber die Bilder mit Sinnsprüchen.
Humanismus oder Posthumanismus?
Ach, ist beides interessant, ne? Ich nehme mal Posthumanismus.
Leben im Patriarchat oder Freeze Frame vor dem Sturz in den Abgrund?
Ja, der Freeze Frame, oder? Muss man doch.
Mhm.
Sind Roboter Sklaven oder nicht?
Kommt drauf an.
Ja. Warum? Worauf kommt es denn an?
Auf die Aufgabe, die sie haben, auf die Perspektive, die Menschen auf sie werfen, auf die Sprache, die man benutzt, um sie zu beschreiben. Also es gibt ja wirklich Master and Slave in der Robotik. Aber so wie ich das mitbekommen habe, ist man auch in dem Diskurs mittlerweile so weit, dass man davon absieht, es so zu nennen.
Ja.
Mhm. Wie war die Frage, die eigentliche?
Sind Roboter Sklaven oder nicht?
Also ich kann die Frage nicht beantworten.
Ich würde sagen, es ist nicht unbedingt hilfreich, halt den Begriff darauf anzuwenden. Ja. Das ist für mich so ein edgy Philosophie-Studierenden-Diskurs. Nimmt halt einen Begriff, der in der menschlichen Geschichte sehr aufgeladen ist und eine eigene Bedeutung hat und wendet den dann edgierweise an auf was, wo es eigentlich nichts damit zu tun hat.
Ich glaube, da kommen wir heute Abend nochmal drauf und auf das Dilemma, was sich hinter dieser Frage verbirgt, meine Güte. Aber mit Sterben werden wir gleich auch ganz viel haben, glaube ich. Anyway, haben Filme die Verantwortung, psychische Störungen richtig darzustellen oder nicht?
Jetzt kommen wir wieder, was darf Kunst und so, ne? Also ich würde sagen, generell eigentlich schon, weil in den meisten Fällen könnten sich die Filme das ja durchaus leisten und würden nur besser werden, wenn sie das gut machten. Wäre jetzt mein Take.
Finde ich gut. Gilbert Ryle oder René Descartes?
Gilbert Ryle.
Bakterien oder Gottes Weisheit?
Da kann ich mir jetzt gar nichts drunter vorstellen. Ist das von der Folge, die ich noch nicht gehört habe?
Vielleicht.
Das ist, also kann sein, das ist noch nicht Krieg der Welten. So.
Ah, da kommt das her. Okay, ich sag mal Bakterien.
Mhm. Christiane, Schicksal oder Zufall?
Zufall.
Bei einem Zombie-Virus-Ausbruch eine Atombombe auf eine Stadt werfen oder nicht?
Nein.
Auch wenn sich die Zombies dann weiter verbreiten.
Ja, das ist tatsächlich für mich so ein schweres Ding immer in diesen Zombie-Filmen, weil ich meistens denke, Leute, wenn ihr das ein bisschen mit so Logistik lösen würdet, dann wäre das viel schöner für alle. Und man muss doch nicht immer so US-Armee-mäßig dann irgendwie Bomben draufschmeißen oder Leute erschießen. Das ist doch schade. Also ich glaube, tatsächlich eine sinnvolle Quarantäne-Policy wäre effektiver als versuchen, mit einer Atombombe da irgendwas zu erreichen.
Aber nachdem du ja eine eigene Pandemie durchlebt hast, wo die Leute noch nicht mal zu Zombies wurden, sondern eine Atemwegserkrankung hatte, die halt für ältere und kranke Menschen gefährlich wurden und deswegen man denken sollte, die sind ja eigentlich leicht zu schützen, wenn alle ein bisschen mitmachen. Glaubst du wirklich, bei sowas wie einer Zombie-Apokalypse wären die Menschen einsichtiger als bei Corona?
Das glaube ich vielleicht nicht, aber ich glaube trotzdem, dass es mit der Atombombe eine Scheißidee ist.
Ja, okay. Ich habe noch eine Frage, eine letzte, die ihr zusammen beantworten müsst. Und zwar erfundene Erinnerungen oder lieber gar keine?
Man kann ja argumentieren, dass unsere Erinnerungen immer irgendwie eine Erfindung sind, eine Nacherzählung von dem, was wir erlebt haben und so, jada jada. Also ich glaube schon, erfundene Erinnerungen sind besser als keine.
Ja, würde ich auch sagen. Also du meinst jetzt auch so eingepflanzte Erinnerungen, ne?
Ja.
Ja, doch. Also wenigstens den Anschein einer kompletten Persönlichkeit sein, als zu wissen, dass man keine ist, oder?
Okay. Vielen Dank, dass ihr bei Entweder oder mitgespielt habt. Bevor wir diese Folge beenden mit der üblichen Frage, warum man den Film, über den wir gleich sprechen, Ghost in the Shell, gesehen haben sollte oder warum man sich unsere Folge dazu anhören sollte, habe ich noch eine Frage von Käsekuchen für euch. Denn Käsekuchen fragt auf gute Fragen, was sind coole Technik-AI-Informatik-Dinger, mit denen man Mädchen beeindrucken kann? Ich bin ein Normalo und kenne mich nicht so gut mit Code aus. Was könnt ihr Käsekuchen raten, wie er mit KI Mädchen beeindrucken kann, wenn er mehr so der Normalo ist?
Ich bin auch so normal und kenne mich nicht mit Code aus. Insofern brauche ich auch eine Antwort darauf.
Benjamin.
Sorry, ich bin super schlecht darin, Sachen zu beantworten, mit denen man Leute beeindruckt. Also da fehlt mir dann die andere Hälfte der Expertise. Ich glaube, dass es auch nicht gut hilft, irgendwie so mit Film beeindrucken zu wollen, weil so dieses Take von wegen, ich erkläre jetzt mal einer Person, die ich gern habe, 60 Minuten Film und dann findet die mich total super. Das klappt auch nicht. Also auch mit KI, glaube ich, klappt das auch nicht gut. Ist einfach wahrscheinlich falscher Approach. Also versuch's anders.
Ich musste dann immer, wenn du das eben über Film sagtest, muss ich immer an diesen schönen Satz aus High Fidelity denken, wo Jack Black sagt, das hier ist meine Freundin, sie ist Fan von Simple Minds, aber sie versteht langsam, warum sie das nicht sein sollte.
So. Oh Gott.
Ja.
Könnte von mir sein, der Satz.
Versteht langsam, warum sie das nicht sein sollte. Ich kann es mir richtig vorstellen, wie er einfach stundenlang auf sie eingeredet hat.
Ja, jede Beziehung ist ja auch so ein bisschen pädagogische Intervention.
Ja.
Ich fand jedenfalls deine Antworten in dieser ersten Folge schon so beeindruckend, Benjamin, dass ich denke, du kannst durchaus mit deinen Antworten über KI beeindrucken. Und ich würde deswegen Leuten raten, diese Folge hier zu hören und deine Fragen sich zu notieren und damit dann Mädchen zu beeindrucken. Und ihr könnt jetzt noch mehr beeindrucken, indem ihr mir und den Leuten da draußen sagt, warum sollte man Ghost in the Shell, den Anime von 1995 und nicht das komische Pseudo-Remake von 2017 gesehen haben. Und falls nicht, falls ihr der Meinung seid, so, ach Gott, auf gar keinen Fall sollte man diesen Film schauen, warum sollte man denn dann unsere Folge anhören, die nächste, die sich um diesen Film dreht? Benjamin, du hast schon angedeutet, es ist dein Lieblingsfilm, von daher fang du doch mal an.
Ghost in the Shell, 5 Sätze, um jetzt Werbung zu machen für den Film. Ich finde erstens, der Film ist vielleicht der weitsichtigste, was die Beschreibung der Zukunft angeht, oder nicht der weitsichtigste, aber sehr weitsichtig. Mhm. Und tatsächlich funktionieren viele von diesen Vorhersagen aus 95 erstaunlich gut, also gerade was zum Beispiel die Bedeutung und Selbstverständlichkeit des Internets angeht und so weiter. Und einige der Fragen, die dort verhandelt werden, lohnen sich auch in 2023 nochmal drüber nachzudenken. Der Film funktioniert für mich auf mehreren Ebenen. Actionfilm, Sci-Fi, Polit-Thriller, introspektive Charakterstudie und atmosphärisch, glaube ich, funktioniert es auch ganz gut. Und das alles, Leute, verpackt in nur 82 Minuten. Kann man sich das vorstellen? Ist das ein Angebot? Es gibt wirklich viel nachzudenken und zu sagen über den Film. Ich glaube, das können wir gleich unter Beweis stellen. Es wird wahrscheinlich eine lange Treppe. Ich finde, das Mehrfachschauen macht auch Freude, um sich so Sachen zu dekodieren, die man vielleicht beim ersten Mal schauen übersehen hat. Und natürlich lohnt es sich, weil man dann unserer tollen Folge viel besser folgen kann.
Christian, möchtest du da noch was hinzufügen?
Nö, aber bestimmt gibt's auch noch ein paar Hot Takes.
Ja, ich glaube auch, dass ich nicht in allem hundertprozentig zustimme, was du da gerade gesagt hast. Von daher ist auch noch Diskussionsbedarf. Aber ich denke tatsächlich, Ich greife mir nur eine Sache raus, den Rest hebe ich mir für die zweite Folge auf. Ich finde die Ideen gut, die in diesem Film verhandelt werden, und da kann man drüber nachdenken und kann drüber diskutieren, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mehr, sogar noch um einiges mehr gelesen, als ich es bei vielen anderen Filmen mache, auf die ich mich vorbereite, und das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, weil der Film einfach philosophisch sehr reichhaltig ist. Dann danke ich euch schon mal, dass ihr diese erste Folge mit mir durchgespielt habt, auch wenn es manchmal schwer zu ertragen war, Christiane. Und dir danke ich umso mehr für deinen Enthusiasmus, Benjamin, damit hier wenigstens das Ganze nicht im Trauerspiel geendet ist. Benjamin, wenn man jetzt noch mehr von dir im Internet mitbekommen möchte, wo ginge das denn am besten?
Zum einen kann man auf Twitter, nein, ich weigere mich, den neuen Namen zu sagen, den Treppenstadtskanal folgen. Und wenn man tatsächlich was über die Wissenschaft wissen will, dann ist meine Webseite bpass2a2s.gitlab.io, und da findet man alle Software, alle Paper, die ich so geschrieben habe, und sonst noch so ein bisschen Kram.
Da frage ich gleich mal, wann kommt der Treppen-Account auf Mastodon?
Dann, wenn die Treppe auch selber auf Mastodon umgezogen ist. Ich werde mich da wahrscheinlich am Hauptkanal orientieren.
Christiane, ja? Wo kann man dich im Internet erleben?
Auf diversen Kanälen. Ihr könnt ja mal bei Instagram gucken, das sage ich nie. Ich bin noch bei Instagram unter @christianeartig in einem Wort geschrieben. Und ich habe auch einen privaten Geheim-Account, aber da dürfen nicht alle drauf.
Da gibt's gerade tolle Belgien-Fotos auf dem Instagram-Kanal, ja. Kann ich empfehlen. Und dann frage ich mal, wann kommt die Treppe zu Mastodon?
Wenn ich Zeit dafür habe.
Okay, dann damit kann ich leben. Aber ich habe zwar noch formell Kanäle auf X, aber ich plädiere an alle, verlasst den Laden, denn der Typ ist wirklich ein Fascho. Und ihr gebt euer Geld mit eurer Aufmerksamkeit jemanden, der aktiv daran Interesse hat, die Demokratie zu zerstören. Und deswegen geht auf andere Kanäle, auch wenn es unbequem ist.
Ach, Daniel.
Sorry.
Der hottest Take kommt zum Schluss.
Ein bisschen Moral muss ich jetzt hier doch nochmal raushauen am Ende. Anyway, wir machen gleich weiter. Es hat mir sehr viel Spaß bis hierhin schon gemacht. Und ich freue mich, das Gespräch weiterzuführen. Macht's gut da draußen. Tschüss.
Adieu. Tschüss.